Willkommen zu Folge 5.
Nee, zu Folge 4. Die erste Folge, lieber Olli, war mit der Wagenburg. Die zweite mit Tatze von der Neuen Republik. Und die dritte mit Diana Pink's Art.
Das war jetzt bei Folge 4.
Und die Nachbarschaft.
Wir nennen sie aber einfach Folge 5.
Aber ist vermutlich die erste mit Maske?
Ja. Die erste mit Maske, genau. Und wir sind wieder zu Gast. Wir haben wieder einen Gast und das ist der Luigi. Luigi hier aus dem Kiez, der auch einer der Mitbegründer vom legendären Baumscheibenfest ist, was dieses Jahr ja nicht ganz so stattfinden konnte. Aber da werden wir später zu kommen. Luigi, hast du sowas wie eine erste Erinnerung an dein Leben? So die erste Erinnerung, fällt dir da was ein?
Und ich weiß gar nicht, ob man das in dem Podcast überhaupt sagen darf. Die erste Erinnerung, die ich habe, war mein erstes Schimpfwort. Ich war 2,5 Jahre alt. Also die Erinnerung ist ein bisschen getrübt durch Erzählung. Ich weiß nicht, was davon jetzt wirklich noch eigene Erinnerung ist oder was Erzählung ist. Ich war im Kindergarten und kam nach Hause, hatte so einen kleinen Schulranzen auf dem Rücken und muss mich tierisch geärgert haben über irgendwen im Kindergarten, über eine der Kindergärtnerinnen. Und kam nach Hause, Mutter macht die Tür auf und ich habe meinen kleinen Ranzen nur in die Ecke gepfeffert und gesagt, so eine alte Fotze. Das war mein allererstes Schimpfwort und ich arbeite heute noch daran, es loszuwerden. Das ist eine der früheren Erinnerungen.
Bei jeder Familienfeier taucht das auf.
Ja, das natürlich, das war immer der Running Gag. Und Mutter hat dann natürlich, ich habe ihm dann erklärt, dass man das nicht sagen darf und was das überhaupt ist und dass das ganz böse ist, man darf das nicht und so. Das kam dann immer erklärend hinzu, damit Mutter sich da auch wieder ein bisschen rehabilitieren konnte und sagt, das hat er nicht von mir.
Stimmt nicht. Wo war das Ganze?
Ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Aachen, aus einem Bergbaustädtchen, aber nicht Ruhrgebiet. Aachen ist ja schon direkt an der belgischen, französischen, holländischen Grenze. Also mehr Wessi als ich geht schon mal gar nicht. Deutschlands westlichste Großstadt ist Aachen. Und da in so einem 3000-Seelen-Nest, das nach dem Krieg mit Geldern aus dem Marshallplan aufgebaut wurde. Und da haben früher in der Hauptsache Bergleute gewohnt, die halt im Kaff Alsdorf, das gleich nebenan ist, unter Tage gearbeitet haben, Steinkohlebergbau. Und das war eine recht multikulturelle Angelegenheit, weil damals die Gastarbeitergeschichte richtig losging. Ich bin Jahrgang 61 und die ersten Gastarbeiter kamen zu der Zeit auch. Und das waren in der Hauptsache Italiener und Türken. Und dann auch Jugoslawen zum Beispiel. Meine besten Freunde waren Jugoslawen. Und so bin ich halt mit einem, und ja, in relativ einfachen, bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. In halt diesem kleinen Kaff bei Aachen.
Papa und Mama haben was gemacht?
Mein Vater war zuerst unter Tage, bis der Arzt gesagt hat, du fährst da nicht mehr runter. Ja, Staublunge und dergleichen, Herzprobleme und so. Und der hat dann eine Umschulung gemacht zum Elektriker. Musste nach Bremen immer auf die Schule. Das war für uns tatsächlich eine Hungerzeit. Also da war sehr, sehr wenig Geld da. Und Mutter hat mal in Boutiquen gearbeitet. Meistens aber hat sie bei Aldi an der Kasse gesessen. Also recht bescheidene Verhältnisse, kann man sagen.
Das heißt, Kindergarten auch schon ganz Multikulti, Schulzeit?
Weniger. Zu meiner Zeit war es noch sehr unüblich, dass Arbeiterkinder aufs Gymnasium gingen. Also meine ganzen Freunde und Freundinnen, die waren alle auf der Hauptschule. Wir hatten alle Schulsysteme. Ich konnte zu Fuß, also zur Grundschule. Das waren irgendwie nur 250 Meter. Die Hauptschule war auf meinem Weg zum Gymnasium, sodass ich so auf dem Weg zur Schule haben wir uns dann alle vor der Hauptschule getroffen zum Rauchen in so einer kleinen Gasse, wo uns keiner sehen konnte. Und dann sind meine ganzen Freunde zum Gong in die Hauptschule gegangen und ich bin dann noch die paar Meter runter zum Gymnasium. Eine Realschule gab es da auch, also wir hatten tatsächlich das komplette Schulsystem da vorhanden. Aber es war, wie gesagt, sehr unüblich damals, dass Arbeiterkinder eine Empfehlung fürs Gymnasium bekam. Das fing zu der Zeit erst
tatsächlich an. Ja, mir wurde das noch verboten. Mein Großvater sagte, du wärst der Erste aus der Familie, das gibt's nicht.
Ja, das war bei mir so ähnlich. Die waren auf der einen Seite waren sie stolz, weil ich weit und breit in der ganzen Familie alle recht einfache Gemüter waren, ohne das jetzt negativ werten zu wollen. Aber da war ich wirklich tatsächlich der Erste, der eine Empfehlung fürs Gymnasium bekam. Und die Leute, mit denen ich es da zu tun hatte, mit vielen von denen konnte ich wenig anfangen, weil die einfach nicht aus meinem sozialen Umfeld waren. Mhm. Ich kann mich gut erinnern, das erste Mädel, in das ich mich verliebt hatte, war die Tochter des Apothekers, des Stadtapothekers. Und die hatten so eine Stadtvilla. Und als ich die zum ersten Mal da besuchte, komme ich rein. Das war kein Flur wie bei uns zu Hause. Das war eine Halle. Mhm. Und da drin stand ein Riesenflügel. Und ich war total begeistert. Und dann kam die Mutter des angebeteten Mädeleins und fragte mich gleich erstmal aus, was machen denn die Eltern und so, ob ich denn überhaupt standesgemäß sei. Also das war schon noch ziemlich dünkelhaft.
Mhm. Ja, gut vorstellen. Gut, da bist du schon so beim Thema Interesse. Ein Mädchen haben sich irgendwann beschäftigt, den kleinen Luigi. Was waren so erste Interessen, erste Hobbys, erste Leidenschaften, die du so in deinem Leben entdeckt hast?
Also erstmal, Mädels interessieren mich bis heute nachhaltig. Mhm. Das Erste, was mich tatsächlich interessiert hat, war Musik. Mein Vater hatte damals eine Ohrenoperation und in deren Folge hat er eine Lähmung am Mund davongetragen. Der hat immer Mundharmonika gespielt. Und nach dieser Operation konnte der das nicht mehr. Mhm. Und ich war so, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre alt. Und es war Weihnachten und traditionell zu Weihnachten die Weihnachtslieder, Papa, Mundharmonika. Und ja, dieses Jahr geht das aber nicht, Papa hat Aua am Mund und so. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das. Und dann habe ich mir die Mundharmonika geschnappt, habe mich irgendwo aufs Zimmerchen zurückgezogen und habe halt so lange da rumgefummelt, bis ich alle Jahre wieder die Töne so zusammen hatte.
Und so ganz selber beigebracht.
Ja, das ging auch sehr schnell. Dass ich ein ziemlich gutes Gehör habe, hat sich erst viel, viel später herausgestellt. Und ich hatte also kein Problem, mir Melodien zu merken und dann eben auch die Tonabstände so mir zurecht zu sortieren, dass daraus eben zumindest ein wiedererkennbares Weihnachtslied wurde.
Musik also früh entdeckt. Und was waren so die ersten Lieblingsbands oder Sänger? Oder
eigentlich typisch für die Zeit, wenn man ein bisschen Wert auf instrumentale Fertigkeiten gelegt hat. Und das war bei mir von Anfang an so. Es war halt die Zeit des Progressive Rock. Da kamen Bands wie Yes, wie Rush, wie Barclay James Harvest, Supertramp. Meine absolute Lieblingsband war Camel, kennt heute kaum ein Mensch. Der Gitarrist Andrew Latimer, der ist immer noch dabei. Das waren ganz hervorragende Sachen, die eben auch viel mit Klassik experimentiert haben. Klassik mit Rock zusammengebracht haben. Rush zum Beispiel ist eigentlich eine Rockband. Aber die sind an den Instrumenten so hervorragend, diese Leute. Das hat mir immer imprägniert. Das hat mich sehr imprägniert. Und später kam dann, ich habe dann auch ein bisschen Gitarre gespielt und dann mit 17 oder 18 meinen ersten Bass mir vom in den Ferien erarbeiteten Geld gekauft. Und dann fingen natürlich an, Bassisten mich besonders zu interessieren. Das waren damals Level 42 mit Mark King am Bass, der Slap-Idiot, oder Stanley Clarke. Oder natürlich Jaco Pastorius, der Gott aller Bassisten. Und dann ging es halt mehr so Richtung Jazz, Jazz-Rock. Den Jazz alleine habe ich nie gemocht, den Rock alleine habe ich nie gemocht. Aber die Kombination fand ich einfach unwiderstehlich. Das war wirklich toll. Ja. Und da habe ich dann auch richtig geackert wie ein Blöder. Ich habe mit 19 schon Unterricht gegeben auf meinem Instrument.
Was war denn die erste Platte, die du gekauft hast?
Die erste Platte, das war die Mirage von Camel. Mhm. Kann auch die Snow Goose gewesen sein, aber mit ziemlich sicher Camel. Ich habe eine ganz tolle Konzerterinnerung. Ich habe einen 4,5 Jahre älteren Bruder und der war damals in der Stadthalle Stolberg. Das ist so die halbe Strecke zwischen meinem Kaff und Aachen. Der war der Koch. Mhm. Und es gab natürlich auch einen Eingang von der Küche zum Saal, der natürlich nicht kontrolliert war. Und mein Bruder hat mich ab und an mal mitgenommen nach Stolberg, wenn da irgendwelche interessanten Konzerte waren. Und das erste, ich glaube, ich war 15, das war die Snow Goose Tour von Camel. Und die spielten in dieser Stadthalle und ich bin dann mit und konnte dann durch die Küche rein und nachher sogar Backstage und bekam dann die Autogramme von allen Musikern auf dem Plakat. Super. Auf dem Konzertplakat. Ich hab's nicht mehr. Ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Ja. Heute wäre das richtig Geld wert, das Ding. Ja, das war, ich war 15, war ich, das 76, sowas muss das gewesen sein. Und diese Snow Goose LP ist bis heute ja ein Meilenstein der Jazzrock-Geschichte. Ja. Auch vor allen Dingen mit in Verbindung mit klassischen Elementen. Mhm. Das war toll.
Dann selber auch in der Band gespielt? Oder?
Das kam viel später erst.
Wie ging es denn so weiter?
Ich habe meinen Zivildienst in Aachen gemacht nach dem Abitur, dass ich so mit Ach und Krach bestanden habe. Mhm. Und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht in Aachen.
Warum wolltest du nicht zum Militär oder warum hast du einen Antrag auf
Kriegsdienstverweigerung gestellt? Damals wollte keiner zum Militär. Mhm. Das war auch ein bisschen Mode, muss man hinzufügen, dass wir alle gesagt haben, nee, das war auch die Anti-Pershing-Zeit. Da gab es damals auch die großen Osterdemos und es war für Intellektuelle, für die wir uns damals schon hielten, war es ganz selbstverständlich, dass man diese Kriegsmaschinerie nicht bedient und dann eben den Kriegsdienst verweigert, was bei mir eine nicht ganz einfache Sache war. Ich hatte 2 Prüfungsausschüsse, durch die ich durchgerasselt bin und musste dann tatsächlich, es war mitten in der Abiturzeit, musste ich dann auch noch zum Verwaltungsgericht Aachen, um meinen Zivildienst da durchzuboxen. Also richtig mit Anwalt und allem drum und dran, was mich komplett überfordert hat zu der Zeit. Kannst
du fragen damals noch, ne?
Ja, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Garten und neben Ihnen steht ein 12-Zoll-Flak. Mhm. Haben wir alle im Garten, ganz normal. Und jetzt kommt ein Flugzeug und der ist böse und will Bomben auf den Kindergarten abwerfen. Was machst du?
Wenn man das mit Ja beantwortet hat,
ist egal, was du antwortest, es ist falsch. Mhm. du kannst das nur verlieren. Und was mich damals besonders enttäuscht hat, da saßen auch noch Leute, die angeblich auf meiner Seite waren, zum Beispiel ein Kirchenvertreter, und das waren die Schlimmsten. Aachen sehr katholisch, also die waren so dermaßen konservativ, die waren erst recht gegen mich. Also das fand ich schon sehr im negativen Sinne sehr beeindruckend.
Der Luigi, der Kleine, wird langsam zum Mann, macht sein Abitur, verweigert den Kriegsdienst. Mhm. Wo hat er dann seinen Zivildienst geleistet?
Das Ding hat einen schönen Namen, Sozialdienst katholischer Männer. Mhm. Und da gab es halt auch so eine Art Einstellungsgespräch mit der Frau Kohl, ich erinnere mich gut daran. Und klar, es war eine katholische Einrichtung, ich kam aus einem agnostischen Haushalt, also meine Eltern hatten mit Religion nichts zu tun. Ich musste trotzdem sonntags in die Kirche, weil meine Tante, die Schwester meines Bruders, hochgradig schon fast verstrahlt katholisch, muss man sagen, war. Und um der gefällig zu sein, haben meine Eltern uns Kinder in die Kirche geschickt. Die selber hatten keinen Bock, dahin zu gehen. Die trafen sich erst anschließend zum Frühschoppen. Mhm. Aber wir Kinder mussten dann in die Kirche. Und mein Vater, bildungsfern, wie man sich's nur denken kann, hatte dann noch die Chuspe, uns Kindern nach der Messe ausfragen zu wollen, was denn für ein Thema heute dran war. Und wir sollten dann erzählen, um zu prüfen, ob wir denn auch wirklich in der Kirche waren, was denn das Thema war. Wir hätten dem auch erzählen, Rotkäppchen und der böse Wolf, das hätte er uns auch geglaubt. Mhm. Das wäre kein Problem gewesen. Ja, das war also der Sozialdienst katholischer Männer. Das war direkt in Aachen am Markt, ein wunderschöner Arbeitsplatz. Wir hatten Pfortendienst im Grunde genommen. Wir saßen da zu dritt, haben uns zu Tode gelangweilt. Das Buch 100 Jahre Einsamkeit habe ich da in ein paar Wochen lesen können. Und wir waren halt Anfang 20, mitten im Saft und Aachen Universitätsstadt. Du hattest den Blick auf den Marktplatz und nur schöne junge Mädels. Also es war traumhaft. Und der Arbeitsplatz bestand eigentlich darin, die Klienten oder Kunden, die in dieser Sozialstelle Beratung suchten, die halt zu empfangen, nehmen Sie mal Platz und dann die entsprechend dem Dienstplan an die einzelnen Sozialarbeiter weiterzuleiten. Dazu gehörte noch eine Kleiderkammer und sehr schön auch ein Weinkeller, der gehörte auch dazu. Und zweimal im Jahr mussten wir, und zwar, das war ein sehr großes Haus, eine Stadt, alte Stadtvilla, wunderschön. Und die hatten halt ab und zu auch mal Ausstellungen und so kleine Feierlichkeiten. Und dafür gab es den Weinkeller. Natürlich alles Katholen, die soffen halt alle einfach auch ganz gerne. Und zweimal im Jahr mussten wir die Inventur machen. Mhm. Ja, und wer schreibt, bleibt, kennt man. Also wir sind immer hackendicht aus diesem Keller raus nach der Inventur und hatten jeder auch noch gut was für nach Hause mit im Gepäck. Das war immer schön, ja. Das war mein Zivildienst in Aachen.
Ja, eine entspannte Zeit, ein bisschen langweilig. Man kam auch zum Lesen und abends ging man wahrscheinlich ganz gern in die studentischen...
Das war natürlich die Studentenkneipen in Aachen großartig. Leckeres Bier, man konnte, das ist halt die Schnittstelle zwischen Kölsch, Pilz und Alt. Man kriegt also tatsächlich alle guten Biere da. Bit am Graben, ganz berühmte Kneipe in Aachen, konnte man wunderbar. Und dann natürlich wirklich die Studentenkneipen und auch so richtige Absturzdinger wie Hauptquartier war so eine richtige wunderschöne Absturzkneipe. Damals gab es die Sperrstunde noch und es gab irgendwie einzelne Läden, die sich irgendwie aus dieser Sperrstunde rausgekauft hatten. Ich weiß nicht genau, was da so geklüngelt wurde. Und dann, wenn um 24 Uhr die eine Kneipe dicht machte, dann ging der gesamte Kneipeninhalt geschlossen in die nächste Kneipe und soff da weiter. Und zwar bis morgens um 5 oder 6. Dann machte die erste wieder auf. Und das war bei Ludwig. Das war so eine Kneipe, da sammelte sich die ganze Nutten aus der Nacht, sammelten sich da die Zuhälter, die Studis, die den Hals nicht voll kriegten. Also das war wirklich ein Sammelsurium quer durch alle Gesellschafts- und Sozialschichten. Also das war tatsächlich ein Studium wert, was sich da so versammelt hat. Und da sind wir dann irgendwann morgens um 10 rausgetorkelt.
Ja, und dann der Luigi, das einfache Arbeiterkind, hat dann auch ein Studium angefangen oder wohin?
Das kommt viel später.
Interessen.
Das kam später. Ich habe den Zivildienst über gewohnt, oberhalb eines Altenheimes. Es gab angeschlossen an diesen Sozialdienst katholischer Männer, war auch ein Altenheim. Und ich glaube, das war nur ein Männeraltenheim. Ja, es war ein Männeraltenheim. Und die hatten, das war 5 Etagen und die 6. Etage, da waren so Nähzimmer und so ein bisschen für die, was weiß ich, für Support des Hauses. Und da hatten die ein Zimmer freigeräumt und ich war der Erste, der da wohnte. Wer da noch oben wohnte in der 6. Etage, war einer der katholischen Pfarrer, die auch für das Haus zuständig waren. Eugen Buschery, leider inzwischen tot. Und der war auch ein Weintrinker vor dem Herrn und er war hochgradig bisexuell und war scharf auf alles, was da rumlief. Mhm. Unter anderem natürlich auch auf uns Zivildienstleistende. Und er lud uns dann immer gerne ein in seine Wohnung und hat uns da ordentlich Wein hingestellt. Man könnte auch fast sagen, abzufüllen versucht. Mhm. Und hatte die Bude immer auf mindestens 30 Grad heiß, damit man sich möglichst entkleidete. Also war schon echt ein schlimmer Finger, der Kerl. Und da habe ich gewohnt und habe dadurch aber, darauf, das ist jetzt der eigentliche Punkt, habe dadurch die Arbeit der alten Pflegerinnen und Pfleger kennengelernt. Und das fand ich toll, was die da geleistet haben, die Arbeit.
Ja, einen Missbrauch hast du da nicht erlebt? Oder weil du das Thema so anschneidest, was ja leider viele erleben?
Da gab's wohl später mal einen kleinen Skandal. Aber dafür, da war ich da schon weg. Darüber kann ich auch nicht viel sagen. Da weiß ich nicht viel von. Aber das war einfach eine tolle Pflegeinstitution, wo man sich wirklich rührend um die alten Leute gekümmert hat. Und das hat mich beeindruckt. Und dann stand für mich natürlich irgendwann die Frage ins Haus, was mache ich nach dem Zivildienst? Mein Abi hatte ich, hätte alles Mögliche studieren können, wenn man den Numerus Clausus mal außer Acht lässt. Und dann sah ich aber zufällig in irgendeiner Zeitung eine Annonce von einem Düsseldorfer Pflegeheim, die eine Ausbildung anboten zum Altenpfleger. Mhm. Altenpflegehelfer heißt es genau genommen. Und das war eine einjährige Ausbildung, die wurde auch bezahlt und man bekam eine Wohnung. Und da meine Eltern direkt nach meinem Abitur von Aachen in die Pfalz gezogen sind, wo mein Vater aus beruflichen Gründen hinziehen musste, hing ich so ein bisschen in der Luft und dachte mir, ja, ist eine wunderbare Sache. Dann gehe ich halt nach Düsseldorf und mache da die Ausbildung zum Pfleger. Mhm. Und dann schauen wir weiter, studieren kann ich immer noch, wenn ich dazu Lust habe. Aber dann bin ich erstmal untergebracht und lerne was Neues kennen. Und mich interessiert auch der Job. Mhm. Und dann habe ich da die Ausbildung gemacht. So kam ich nach Düsseldorf, in die Altbierstadt.
In die Altenpflege, genau. Ein ganz engagierter junger Mann wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, ich war nicht wirklich gut.
Nee? Mhm.
Nee, ich glaube, es war nicht so ganz. Es hat mich tatsächlich fasziniert, als ich das beobachtet habe, aber das selber auszuüben ist nochmal wirklich eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Und die Ausbildung habe ich mit Auszeichnung gemacht, aber das war ja auch nicht so wild. Aber als Pfleger, ich glaube, ich war nicht so toll. Und ich musste dann, fast muss ich schon sagen, zum Glück, nach der Ausbildung, habe ich noch ein halbes Jahr Fulltime gearbeitet. Und dann habe ich das wieder aufgegriffen, was ich vorher schon gemacht habe, nämlich Musikunterricht zu geben. speziell Musiktheorie und eben auf dem Bass, also Instrumenten- und Theorieunterricht. Und das hat sich richtig gerechnet, zumal das auch, es ist verjährt, deswegen kann ich das sagen, schön am Finanzamt vorbei war. Das waren halt, ich war ziemlich teuer und das waren halt jede Woche einige hundert Mark, die ich da halt Cash auf die Kralle bekam. Und deswegen konnte ich es mir auch ohne weiteres erlauben, nur noch halbtags zu arbeiten und habe durch den Musikunterricht netto so viel verdient wie halbtags durch den Altenpflegerjob.
Und was hast du für Instrumente unterrichtet oder wie kann man sich
da einen Unterricht vorstellen? Ich habe in der Hauptsache Gitarre und Bass unterrichtet und die Musiktheorie habe ich mir, obwohl ich Musik im Abitur hatte, habe ich mir die Musiktheorie erstmal nochmal komplett neu selber drauf schaffen müssen und auch das Notenlesen und auch vom Blatt spielen habe ich mir dann da selber beigebracht. Die Zeit hatte ich ja, da ich nur halbtags gearbeitet habe und hatte dann eine ganz gute Schar von ziemlich guten Schülern. Das habe ich dann auch in Berlin später noch beibehalten. Der Bassist von Seed war zum Beispiel mein Schüler.
Ah.
Ja. Aber das war dann lange nach Düsseldorf.
Lange nach
Düsseldorf. Ja, aus gesundheitlichen Gründen musste ich den Job irgendwann dran geben, weil mein Rücken das nicht mehr mitgemacht hat. Das ist halt tatsächlich eine physisch sehr belastende Arbeit, nicht nur psychisch. Und ich war dann, ich glaube, 8 oder 9 Monate am Stück krankgeschrieben. Und dann kamen die auf die Idee, sag mal, magst du nicht lieber in der Verwaltung arbeiten, scheint es ja nicht blöd zu sein. Und dann bin ich halt in die Verwaltung gewechselt und habe da mich um Papierkram gekümmert. Und in die Zeit fiel, dass in die Stadt Düsseldorf an der Fachhochschule für Verwaltung ein neues Studienjahr begann. Und das war ein ziemlich rigoroses Auswahlverfahren und da bin ich aber tatsächlich genommen worden. Und das war ein Präsenzstudium, wo man halt tatsächlich jeden Tag hin musste und man bekam, ich weiß nicht, 1300 Mark oder so.
Oh,
für einen Studenten, ne? Nicht schlecht, fand ich auch. Und dann habe ich da das Studium angefangen. Verwaltungswirtschaft hieß der Studiengang an der Fachschule für Verwaltung Düsseldorf. Und das fand ich aber schrecklich. Das war, in meinen Augen war das eine Beamtenberufsschule.
Mhm.
Und man lernte da tatsächlich auch gegen den Willen von Antragstellern zu argumentieren. Und das fand ich ziemlich unterirdisch. Es gab allerdings die Regelung, wenn man vor Ablauf eines Jahres gesagt hat, nee, ich mache das nicht länger, dann musste man auch nichts zurückzahlen.
Mhm.
Und das habe ich sozusagen bis zum letzten Tag rausgekostet und habe dann einen Tag vor Gardinenschluss gesagt, nee, danke, ist nichts für mich.
Ist nicht meins.
Und dann habe ich gleich den... Habe ich auch kurz darauf meine Möbel alle in den großen LKW gepackt und bin nach Berlin abgehauen.
Wie kamst du denn auf Berlin?
Mit diesem
Moment.
Auto.
Ich habe noch eine Frage zu Düsseldorf.
Ja.
Von welchem Jahr reden wir jetzt eigentlich?
Also Zivildienst Aachen war eine gute Frage. 82 bis Anfang 84 und ich glaube Frühjahr 84 bin ich nach Düsseldorf gegangen, habe die Ausbildung gemacht, das eine Jahr. Habe dann nur ein halbes Jahr halbtags gearbeitet und bin dann... so um 87 bin ich krank geworden, bin dann in die Verwaltung gewechselt und habe dann das knappe Jahr studiert an der Fachhochschule und bin im März 89 nach Berlin gekommen.
Naja, und hast du von der berühmten Düsseldorfer Musikszene noch was, ein bisschen was mitgekriegt?
So ich habe mich ein bisschen versucht, in die Jazzszene reinzuhacken, war dafür aber tatsächlich noch nicht gut genug. Und die andere Musikszene, die sich so um den Ratinger Hof und so abgespielt hat, nee, das war nicht meine Musik. So, was weiß ich, wer da alles... Doro Pesch habe ich da noch kennengelernt. Die ist später auch unter eigenem Namen dann tatsächlich firmiert. Vorher hieß ihre Band, das war irgendeine Rockband, fast Hardrock.
Warlock, oder?
Ja, genau, ja. Da stand ich sogar mal auf der Liste als möglicher Bassist. Aber das hat mir nicht gepasst. Wenn ich gewusst hätte, dass sie danach so durchstarten, hätte es mir vielleicht noch mal überlegt. Aber das war musikalisch überhaupt nicht meine Welt. Deswegen.
Weil du da auch hohe Ansprüche hast?
Vor allen Dingen ans Instrument. Ja, als Bassist, wenn du mit Jaco Pastorius und Stanley Clark und solchen Leuten vertraut oder Abe Laborial und so weiter, kann man viele aufzählen.
Bassist in einer Punkband wäre nie
da langweilst du langweilst dich zu Tode. Ja, weil du wirklich nur bum 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 machst und sobald du mehr spielst, drehen sie alle um. Ey. Du hast jetzt gerade kein Solo. Und das nervt. Und dann da bist du dann, wenn dir es wirklich um das Virtuelle geht, Virtuose, so. Hm. Wenn es dir ums Virtuose geht, dann bist du einfach an der falschen Adresse.
Hm. Okay, und dann im März 89 nach Berlin, nach West-Berlin, gehe ich mal von aus.
Davon kannst du ausgehen, ja.
Wie hast du denn West-Berlin erlebt zu der Zeit? Ist ja kurz vor der Wende.
Das war großartig. Also ich war in Berlin schon viele Male vorher. Meine Cousine, 10 Jahre älter als ich, die lebte schon ewige Zeiten in Berlin. Und ich glaube, als ich 15 war, habe ich die zum ersten Mal in Berlin besucht und habe gleich Feuer gefangen, fand die Stadt immer schon toll. Und vor allen Dingen dieses besondere Flair durch die Mauer, das war schon was weltweit Einzigartiges. Das gab es einfach nur in der Stadt. Und es gab keine Sperrstunde. Unendlich viele junge Leute, die alle alternativ drauf waren. Die Hausbesetzer-Szene fing an zu blühen. Mit der hatte ich zwar selber wenig zu tun, schon aus olfaktorischen Gründen passte ich da nicht so ganz rein. Und Plenum, da sträuben sich mir heute noch die Nackenhaare. Aber die Atmosphäre in der Stadt. Ja, geh mal in das ist der Nachteil in so einem besetzten Haus, die hatten oft kein Wasser, kein Duschen und die stanken ganz einfach. So,
nicht das, alle, aber
olfaktorisch hört sich besser an, als zu sagen, die haben alle gestunken. haben sie aber.
Aber das alles so ein bisschen kennengelernt, Hausbesetzer,
sehen. Ja, natürlich mit Demonstrationen natürlich bei auch. Siemens und das ganze Programm, und das war, vom Timing her war es ja eigentlich kaum zu toppen. Im März 89 kommst du her und im November fällt die Mauer her. Also das war schon, und die Atmosphäre zu der Zeit, die brauche ich euch nicht zu schildern, die war einfach umwerfend.
Und der Grund, dass du so nach Berlin gingst, war, dass du schon über
die Altenpflege war nicht so mein Ding, B, dieses Verwaltungsstudium war noch weniger mein Ding und drittens Düsseldorf war nicht mein Ding. Also die Stadt, ich mochte die Stadt einfach eigentlich von Anfang an nicht. Ich fand sie von Anfang an ziemlich dekadent. Es gab nur sehr wenige kleine Inseln, an denen ich mich wohlgefühlt habe. Das war natürlich der Ratinger Hof, klar. Aber das war ja auch schon eine sehr touristische Angelegenheit. Es gab bei mir in Kaiserswerth, ist genau die andere Ecke, Richtung Mettmann hoch. Grüner Mond hieß die Kneipe, gibt es auch schon ewig nicht mehr. Das war so eine der wenigen Inseln, wo sich die etwas alternativeren Leute gesammelt haben.
Also das hat Düsseldorf so ein Schickimicki.
Ja, fürchterlich, ganz fürchterlich. Ne? Ja, zu Recht.
Unbedingt alternativ, dich hat so ein bisschen in das Alternative, in das andere Leben gezogen. Mhm.
Ja, von Anfang an. Was sehr mit der Sozialisation aus meiner Jugend zusammenhing, weil ich halt, wie eben schon geschildert, in der Hauptsache mit den Leuten von der Hauptschule zu tun hatte. Und die saßen eben abends mit einer Kiste Bier und Klampfe und natürlich gekifft wurde, direkt an der Grenze zu Holland, kannst du das kaum vermeiden. Und die saßen halt da ganz alternativ mit ihren langen Haaren auf der Wiese und haben Klampfe niedergesungen und die hübschen Mädels saßen dabei. Es war traumhaft schön, ja, und vielleicht habe ich deswegen angefangen, Gitarre zu spielen, ich weiß es nicht. Und das waren auch alles Musikverrückte. Die hatten also riesen Plattensammlungen und die hatten alle Jobs. Der eine war als Maler, Lackierer, der andere war Schlosser. Also als ich noch zur Schule ging, hatten die schon alle Jobs und verdienten Geld. Die haben mich da auch richtig mit durchgefüttert, wenn wir in eine Kneipe, in eine Disco gingen. Und ich hatte höchstens meine, was weiß ich, 10 Mark Taschengeld. Die haben mich damit durchgezogen. Und das erdet einen wunderbar. Das war wirklich eine tolle Sozialschule, muss man sagen.
Zusammenhalt unter den Arbeitern.
Ja, unbedingt, ja. Und das war eine sehr alternative Szene, ja. Deswegen habe ich mich in Düsseldorf auch nicht wohlgefühlt und deswegen fühlte ich mich in Berlin sofort heimisch. Das war wie nach Hause kommen, ne. Das war wirklich
klasse. Wo bist du dann angekommen in Berlin? Hast du direkt eine Wohnung gefunden?
Ja, ich hatte ein halbes Jahr, bevor ich nach Berlin abgehauen bin, Besuch von Boris, mit dem bin ich zusammen aufgewachsen, jugoslawische Eltern aus diesem Kaff, aus dem ich komme. Und der war wir mochten uns schon, da konnten wir noch nie laufen. Und der war inzwischen nach Berlin abgehauen und die wohnten da in der WG. Und die kamen irgendwie mich besuchen in Düsseldorf, wir haben 3 Tage um die Häuser gezogen. Und dann hieß es mal so ganz nebenbei, ach übrigens, dann und dann wird ein Zimmer bei uns frei, falls du Interesse hast. Kannst du ja mal, also wir werden...
Kannst du dir mal angucken, ne?
Kannst du dir mal angucken, komm vorbei. Ja, und dann habe ich gleich halt nach 2-3 Anrufen, dann irgendwie ein halbes Jahr später, war ich halt mit dem LKW unterwegs und bin gleich da geblieben. Was ich nicht wusste, dass das eine Junkie-WG war. Oh. Und das war natürlich anstrengend. Das kannte ich natürlich so noch nicht. Mit Drogen in Kontakt, klar. Wie gesagt, Aachen, eine Hochburg, weil Holland und bla bla bla. Alle Drogen in dieser Welt probiert. Bis auf Heroin habe ich so ziemlich alles mal probiert. Und alles auch wieder sein gelassen. Und der Freund Boris ist eben da bei Heroin doch ziemlich hängen geblieben. Und das war eine Junkie-WG. Und nach einem halben Jahr war das klar, ich muss da so schnell wie möglich wieder raus. Du wirst beklaut und belogen nach Strich und Faden. Mhm. Halt Nebenerscheinungen von Drogensucht. Mhm. Kennt man. Mhm. Muss man niemandem persönlich vorwerfen. Ist einfach Teil des Krankheitsbildes. Aber zu der Zeit eine Wohnung in Berlin zu kriegen, Anfang 1990, es war der Horror. Zum einen war die Mauer gerade offen, es war ein riesen Durcheinander. Dann gab es die Brandrodung in Berlin war gerade sehr modern, einfach alte Häuser abzufackeln und dann mit den Grundstücken zu spekulieren, ganz fürchterlich. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, nach 1,5 Jahren eine Wohnung im Wedding zu kriegen, auf der berühmt-berüchtigten Soldiner Straße, in einem abbruchreifen Haus. In den Kachelofen war noch ein Hakenkreuz geritzt, also super Gegend, alles vom Feinsten. Und da bin ich dann in so einer Einzimmerabstiege gelandet, aber hatte immerhin wieder ein Dach über dem Kopf. So fing dann der Wedding für mich an.
Kein Kind, reicherlei Eltern, insofern, du musstest auch für Einkommen sorgen.
Ich musste alles selber zusammenstrampeln. Genau. Ja. Ich hatte dann das Glück, ich habe angefangen zu studieren, Jura. Läuft er noch? Ich habe angefangen, Jura zu studieren und da ich erst so spät nach meinem Abitur mich um einen Studienplatz für Jura beworben habe, spielte der Numerus Clausus bei mir keine Rolle. Ich hatte also die Wartezeitanrechnung und das waren halt viele Jahre. Insofern bin ich da sofort reingerutscht. Aber das waren 450 Studenten und Studentinnen, mit denen ich da im Hörsaal saß. Und das war schon echt heftig. Ne? Und die waren alle 10 Jahre jünger als ich. Die kamen mit dem Golf zur Uni so. Mhm. Irgendwie da Abi 92. Und dann standen die da mit ihrem Golf vor der Tür, 19 Jahre alt. Mhm. Ja, das war schon heftig. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mir auch sehr viel gebracht. Schon aus sprachlichen Gründen, weil Jura nun mal Sprache sehr präzise auseinandernimmt und seziert. Und das denke ich fürs...
Kanntest du fast von der Musik, ne?
Für Sprache und Sprechen war das eine tolle, auf jeden Fall eine tolle Ausbildung. Das habe ich tatsächlich auch 2 Jahre sehr intensiv betrieben, das Studium. Und bin dann immer öfter ausgebüxt, weil auf demselben Campus, das war an der FU in Dahlem unten, auf demselben Campus waren auch die Musikethnologen. So ein Zufall. Und da, ich bin dann immer öfter zu den Musikethnologen ausgebüxt. Und ich das einfach
erfinde. Worum es darum geht, so Musikethnologen, was erforschen die oder was lernen die zu erforschen?
Da ging es natürlich vor allem um außereuropäische Musik. Mich hat von Anfang an Afrika sehr interessiert, weil Afrika ist ja nicht nur geografisch ein Kontinent, musikalisch auch. Und es ergab sich zu der Zeit, dass ich zufällig in eine senegalesische Band geraten bin. Das war auch eine lustige Geschichte. City, das alte Stadtmagazin, kennt man heute noch. Mhm. Da gab es eine... ich hatte eine Annonce in der City, noch wenige Termine für Bassunterricht frei. Das war so, wenn man gar keine Schüler hatte, dann schrieb man noch wenige Termine frei.
Hast du schon gutes Formulieren gelernt?
Ja, genau, das Jurastudium zahlte sich da schon aus. Und ich hatte tatsächlich auch wieder einige Schüler. Und dann rief irgendwann mal jemand an in etwas gebrochenem Deutsch, sehr kräftige Stimme, und sagte, hey, ich brauche aber keinen Bassunterricht, ich brauche einen Bassisten für meine Band. Und ich, ja, was macht ihr so für Musik? Mhm. Ja, Ballach. Ja, was ist Ballach? Ja, keine Ahnung, ja, Westafrika. Und so, ja, habe ich noch nie gemacht, mit Jazz und so. Ja, kann man ja mal probieren. Und dann sagt er, du hast doch die Annonce in der City. Ja, dann schlag mal Seite 43 auf, da ist ein Bericht über mich. Und ich kam die City raus. Und doch während wir telefonierten, schlug die dann auf. 3 Seiten Bericht über die Band.
Wow.
Mit einem riesen Foto von einem Bär von Typen, dunkelschwarz, also richtiges Senegal, und aber ein total bübisches Gesicht, total sympathischer Kerl. Und ich meinte, okay, wann probt ihr? Ja, wir proben auf der Oranienstraße, kommen noch heute Abend 19 Uhr. Okay, ich dachte, ja, drei Seiten in der City, kann so schlecht nicht sein. Dankeschön. Ich meinen Bass gepackt und dahin. Und dann kam ich in so einen Kellerverlies, irgendwo Oranienstraße, Hinterhaus. Und unten eine Stahltür und dahinter erhob sich ein fürchterlicher Lärm. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Es klang irgendwo nach Jazz, aber es war auch ein fürchterliches Geklöpfel und Geklopfe und Getrommel. Und einer brüllte die ganze Zeit. Das war Gilbert, der von der mit dem großen Foto da. Und ich stand davor und dachte, boah, nee, ich glaube, ich hau wieder ab. Das ist ja fürchterlich. Und dann auf einmal setzte ein Bläsersatz ein. Richtig amtlicher Bläsersatz, Posaune, Trompete, Saxophon. Und die waren richtig eingespielt. Und das klang richtig auf den Punkt. Dachte, boah, das ist aber mal geil. Aha. Wenn der aufhört zu brüllen und die Bläser fängen an, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Und dann habe ich mich getraut, habe dann angeklopft und dann, ja, und dann eine Stunde später war ich Mitglied dieser Band, in der ich viele Jahre lang gespielt habe. Das war die Griot Music Company mit dem Bandleader Abdurrahman Diop oder einfach nur Gilbert, weil den Namen keine Sau aussprechen konnte, nannte er sie einfach nur Gilbert.
Gut, das könnt ihr gerne googeln, liebe Zuhörer, also aus rechtlichen Gründen und finanziellen werden wir hier, Samuel Diop, ein bisschen wieder auch am Tisch sitzen, hier nichts einspielen. Sag nochmal den Bandnamen für unsere Zuhörer.
Das war die Griot Music Company. Griot schreibt sich G-R-I-O-T. Und Griots haben, das sind Leute in Westafrika, die eine Funktion haben, die zwischen musikalischer Unterhaltung und Berater bei Hofe sind. Zusätzlich haben sie noch die wichtigste Funktion eigentlich, ist die der Geschichteerzähler, Geschichten und Geschichte. Das heißt, die bewahren sozusagen das kollektive Wissen über die Geschichte ihres Landes, ihres Volkes im Kopf. Das haben die im Kopf. Und die haben dann so einen deklamatorischen Stil zu singen. Das heißt, die singen die Geschichte ihres Volkes. Und das ist dann so eine Mischung aus Sprechgesang und Gesang und Erzählung. Und das ist wirklich faszinierend. Und da steckt ein absurd großes Wissen drin. Diese Leute haben auch ein Gedächtnis, sowas habe ich noch nicht erlebt, dieser Gilbert, dieser Bandleader. Wir waren immer 10, 12 Leute in der Band und es gab schon auch eine ordentliche Fluktuation da. Und wenn der dich einmal gesehen hatte, der wusste deinen Namen. Und wenn er dich jahrelang nicht gesehen hatte, der wusste den sofort wieder.
Dem Senegal wurde ja, glaube ich, das Französisch aufgezwungen.
Genau, Senegal ist Französisch, aber die Sprache natürlich Deutsch, weil die alle schon ziemlich lange
Deutsch
und untereinander sprachen sie auch schon mal Wolof. Ja, es gibt mehrere Sprachen, afrikanische Sprachen in Senegal. Ich glaube, die häufigste ist Wolof und dann gibt es noch Pearl und noch einige andere. Aber Wolof, die sind ohnehin alle mehrsprachig, die Afrikaner.
Und Sprache war dann gegenüber dem Publikum, also
Deutsch. Das ging auf Deutsch, ja. Ja, ja.
Okay.
Das war ganz gut. Und der Unterhaltungswert, der war natürlich auch sehr hoch. Dieser Gilbert, der war ja schon eine Erscheinung an sich. Knapp 1,80 mal 1,80 mal 1,80, das war ein Trümmer von einem Mann. Ja.
Eine riesige Stimme.
Der war super laut und der hatte Oberarme, da kam ich mit meinen Oberschenkeln nicht mit. Also das war ein richtiger Brecher. Vielleicht muss man an der Stelle wissen, Ringkampf ist der Nationalsport in Senegal. Ja, und so sehen die auch alle aus. Ja. Also unglaublich durchtrainiert und er jetzt schon auch ein bisschen gesitteter in Berlin angekommen und schon etwas kugelförmiger. Tolle Leute habe ich da kennengelernt und mit denen viele Jahre lang Musik gemacht. Im Franz Club hatten wir sozusagen ein Abonnement. Wir spielten da alle 14 Tage, hatten wir den Franz Club für uns. Und das war immer eine Riesenparty, das hat Riesenspaß gemacht.
Ja. Ja, davon konntest du dann dich auch schon ernähren? Oder
ja, mehr schlecht als recht. Also man hat schon wirklich 60 Stunden in der Woche gearbeitet, um als Musiker durchzukommen. Zeitweilig habe ich in 7 Bands gleichzeitig gespielt. Das war eine Tanzkombo, das war eine Jazzband, in der ich eigentlich komplett überfordert war, weil Jazz nie so wirklich mein Ding war. eine Rockband, was war das noch? Ja, eine arabische Band aus Ägypten, die senegalesische Band und noch eine aus Gambia. Ich hoffe, ich habe jetzt 7 aufgezählt, plus Unterricht, und es reichte mal wirklich gerade zum Leben. Also ich hatte jeden Tag mindestens 2 Proben und das 7 Tage die Woche. Also das war wirklich wahnsinnig anstrengend und habe dann zu der Zeit auch noch ein Mädelein kennengelernt, die in Guinea, Conakry, in der Botschaft gearbeitet hatte, als Botschaftsassistentin. Mhm. Und die kam gerade zurück, eigentlich eine Hamburgerin, aber die dann auch in Berlin Fuß fassen wollte. Und die habe ich kennengelernt bei einem Konzert. Und wir sind ein Pärchen geworden. Und die hatte natürlich eine ganze Menge Musik aus Afrika. Die hatte eine richtige Kassettensammlung, riesig. Und da ich mit dem Vokabular der Bands, in denen ich da gespielt habe, eigentlich überfordert und auch gar nicht vertraut war, habe ich angefangen, bei ihr systematisch die Kassetten durchzuhören. In welchem Land spielt man eigentlich was und wie? Und vor allen Dingen, was spielen die Bassisten da? Ich habe ja als europäisch sozialisierter Bassist, hast du eben auch das europäische Musikvokabular. Du sprichst halt sozusagen europäisch auf dem Bass. Und Afrikaner spielen komplett anders. Erstmal Afrikaner insgesamt und dann natürlich noch je nach Land auch nochmal völlig anders, je nachdem, ob du aus Äthiopien bist oder Südafrika oder Senegal, da liegen Welten zwischen. Und damit habe ich dann angefangen, mich systematisch zu beschäftigen und habe angefangen, Musikbeispiele zu transkribieren, habe das aufgeschrieben, die Noten, für meine Schülerinnen und Schüler auch. Die hat das nämlich auch sehr interessiert. Ach, guck mal an, die spielen ja völlig anders als das, was wir spielen würden. Und das hat uns alle so fasziniert. Und dann habe ich irgendwann angefangen, daraus ein Buch zu machen. Und das wurde dann aber so systematisch, dass ich mehr Material brauchte. So, und jetzt kommen wir dazu, wie ich zum Radio eigentlich gekommen bin. Das ist jetzt der nahtlose Übergang. Ich hatte überlegt, wie komme ich an Material ran, um an dem Buch ein bisschen qualifizierter weiterarbeiten zu können. Und kannte aus dem Radio, das war damals SFB noch, da gab es eine Sendung von einem Johannes Theurer, wie hieß die nochmal? Dschungelfieber. Dschungelfieber hieß die Sendung, lief einmal in der Woche, glaube 2 Stunden. Und die hatte ich ein paar Mal gehört und er spielte sehr viele afrikanische Sachen, die ich nicht kannte. Und ich dachte mir, boah, an den muss ich irgendwie ran. Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen, habe mich da durchtelefoniert und hatte den dann irgendwann tatsächlich an der Strippe und habe ihm erzählt von meinem Buchprojekt und dass ich Musik aus Afrika brauche, am besten alles, was er hat, und dass ich mir das halt auf Kassette überspiele und dann die CDs schnell wieder zurückbringe. Und er meinte, interessantes Projekt, komm doch mal mit dem Manuskript einfach zu mir. Ich wohne auf der Potsdamer Straße, ehemaliges besetztes Haus, eine Riesenhütte. Und dann habe ich ihm das gezeigt und er meinte, das ist ja total faszinierend. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich sage, ja, gibt's auch noch nicht. Und dann meinte er, was machst du eigentlich heute Abend? Und ich so, ja, wieso? Er meinte, heute Abend habe ich hier wieder Sendung und ich weiß noch nicht, was ich mache. Und ich war wie vom Kopf gestoßen. Ja, wie kann man abends 2 Stunden Sendung haben und am Nachmittag noch nicht wissen, was man macht? Mhm. Was hat der für eine Berufsausfassung? Und ich sage, ja, warum? Ja, dann kommst du vorbei und dann reden wir ein bisschen über dein Projekt. Und ich dachte nur, ach, super. Ja, super. Da ging mir schon das erste Tröpfchen in die Hose vor Angst. Und ja, dann bin ich wieder nach Hause und habe mir überlegt, boah, was mache ich da? Und ja, einfach gar nichts. Ich kann mich nicht vorbereiten jetzt so schnell. Ich gehe da einfach hin. Und dann war das in der Masurenallee im großen Funkhaus, RBB heute. Und ja, dann lud er mich in die Sendung ein und dann habe ich ein bisschen gequatscht. Er hat ein paar Beispiele vorgespielt von afrikanischen Musiken, Mori Kanté aus Guinea und so. Ich kannte das ja schon so ziemlich alles. Und dann konnte ich halt immer ein paar Sachen sagen zu dem, was der da gerade spielt. Oder nö, das ist kein Bass, das ist nur ein Computer und bla bla bla. Und das ist ziemlich gut angekommen. Und dann, das war Anfang 94 und Ende 94 war mit diesem Johannes Theurer als Musikchef der Sender Multikulti auf Sendung gegangen. Mhm. Radio Multikulti, das erste Experiment, 24 Stunden nur Weltmusik. Und die Feier war im Haus der Kultur in der Welt, ich glaube irgendwann im Oktober 94. Und Johannes Theurer moderierte da auch und er war natürlich super gut gelaunt. Sein Projekt, sein Traum hatte sich an dem Abend verwirklicht. Und ich dachte, das nutze ich jetzt schamlos aus, seine gute Laune. und bin zu ihm hin und meinte, sag mal, du hast ja gesehen, Manuskript und, mein Buchprojekt und so, soll ich mal eine Sendung über afrikanische Bassisten machen? Und er so, geile Idee, schreib Manuskript, schick mir das, kriegst du Produktionstermin, machen wir. 2 Stunden. So, und ich so, okay, jetzt muss ich 2 Stunden Sendung machen. Im Januar war dann Produktionstermin und ich bin im Januar 95 dann zum ersten Mal in Rundfunkstudio mit meinen ganzen Kassetten noch. Ich bin mit Kassetten. Mit Kassetten und habe dann einen Produktionstermin gekriegt. Mir ging natürlich der Arsch auf Grundeis, ganze Denken. Und ja, dann habe ich die erste Sendung gemacht und die kam wohl ganz gut an. Die hat einigen Leuten ganz gut gefallen. Zumal ich kurz vorher auch noch in Madagaskar war und da eben auch ein bisschen was über Madagaskar erzählen konnte. Das machte die Sendung so ein bisschen bunter, lockerte das ein bisschen auf. Und dann bekam ich noch eine zweite Sendung, die ging dann nur um Madagaskar. Und dann, nochmal 2 Monate später, im Sommer 95 muss es gewesen sein, kam ich in die Studios von Radio Multikulti. Die befanden sich damals im Haus der Kultur in der Welt im Garten. Das waren Container, die im Garten vom Haus der Kultur in der Welt standen. Und da ging ich rein, ich weiß nicht mehr warum, ich habe damals auch für das Haus der Kultur in der Welt ab und zu mal ein bisschen gearbeitet, als Tourmanager, als Tourfahrer und so weiter für irgendwelche nicht-europäischen Bands. Und bin in so einen Container und da saßen der Johannes Theurer, der Musikchef, und eine entzückende Technikerin und diskutierten darüber, dass sie für eine bestimmte Musiksendung, die hieß Café Olé, glaube ich, eine 2-stündige Musikmagazinsendung, die moderierte nur Wolfgang König, auch bekannt in Berlin als Moderator. Und die diskutierten darüber, Mensch, wir brauchen, was ist, wenn der mal krank wird, und wir haben aber nur den einen, und die Sendung lief jeden Tag 2 Stunden, 5 Tage die Woche. Und er machte die bis dahin alleine, die war noch ziemlich neu, die Sendung. Und in diese Diskussion geriet ich rein, und die beiden saßen auf dem Boden, und ich mache die Tür auf, guck da so rein und so, hallo, und die beide zeigen mit dem Finger auf mich, der. Und Johannes Theurer guckt mich an und sagt, ja, traust du dir eine Live-Sendung zu? Und jetzt kommt die beste Lüge meines Lebens. Ich habe ja gesagt. Und von dieser Lüge lebe ich heute. Von dieser Lüge lebe ich heute noch. Ja. So bin ich zum Rundfunk gekommen, weil einfach 2 Leute gesagt haben, ja, probier das mal aus. Ja, die ersten 2-3 Sendungen waren ein bisschen hakelig, weil ich auch mit der Technik, das waren Selbstfahrersendungen. Selbstfahrersendung heißt, du sitzt im Studio mit CD-Spielern und so ein paar Reglern am Pult und muss das alles alleine irgendwie rausschicken. Da sitzt zwar noch eine Technikerin vorne, die greift aber eigentlich nur ein, wenn die Nachrichten kommen, so, also einmal in der Stunde. Und da hat es noch so ein bisschen gehakelt, aber so nach 2-3 Sendungen haben wir gemerkt, boom. Und ich wurde dann auch immer wärmer damit und hatte inzwischen auch es geschafft, mir den rheinländischen Dialekt auszutreiben, mit dem du natürlich nicht im Radio so wann von afrikanischer Musik einen erzählen kannst. Das wäre blöd gekommen. Und das hat 3 Monate gebraucht, dass ich wie so ein Tiger im Käfig mit irgendwelchen Texten hin und her gelaufen bin, um mir wirklich den Unterschied zwischen CH und SCH beizubringen. Den gibt es im Rheinland nicht. Mhm. Ich, mich, Fisch, dich, all dasselbe. Das muss ich mir abgewöhnen. Ja, und dann.
Das wurde dir gesagt oder du kommst du selber drauf?
Ja, das war ja klar, man hätte das als Gag bringen können. Jetzt kommt der Rheinländer. Mhm. Aber nee, das war eine Musikmagazinsendung, die dann später auf 3 Stunden verlängert wurde.
Na, und ein bisschen hört man es jetzt noch aus, den Rheinländer.
Wenn ich das nicht möchte, nicht.
Nicht, ne?
Ich werde aber sehr oft werde ich nach Hamburg verortet. Keine Ahnung warum.
Nee, ein schönes Deutsch bist du ja. Ja, das machst du dann jetzt schon sozusagen 25 Jahre, ne?
Richtig.
Und immer ging es aber bei deinen Radiosendungen, Hintergrund ist immer Musik.
Hintergrund war anfangs erstmal nur, eigentlich nur Afrika. Mhm. Aber da es eine Musikmagazinsendung war, die eigentlich weltweit, die Welt ist nicht genug sozusagen, musste ich mich dann auch sehr schnell reinfuchsen in lateinamerikanische Spezialitäten. Du musstest unterscheiden können, oder man sollte zumindest unterscheiden können, die unterschiedlichen, alleine für Kuba, was es da für verschiedene Rhythmen gibt, da musste man sich richtig reinfuchsen. Ich habe auch tatsächlich eine kleine Bibliothek mir zugelegt. Damals gab es noch den wunderbaren Laden Bote und Bock in der Hardenbergstraße, wunderbare Musikalienhandlung. Da habe ich endlos viel meines Honorars für die Sendungen. Das waren damals so etwa 650 Mark für so eine 3-stündige Sendung. Das war für mich einfach Unglaubliche Menge Geld. Ja. Sonst habe ich vielleicht 1500 im Monat verdient mit 60 Stunden die Woche. Das hatte ich jetzt mit 6 Stunden die Woche. Das war schon enorm. Und habe sehr viel Geld investiert in Bücher. Ich bin dann irgendwann auch mal in Südafrika gewesen, an der Grahamstown-Universität. Und habe da ohne Ende Literatur eingekauft. Also da habe ich dann wirklich auch investiert in meinen Job. Und das hat sich tatsächlich dann auch gerechnet, dass ich sehr viele Bücher gekauft und auch gelesen habe und mich eben auch mit Fachleuten dann adäquat unterhalten konnte. Nicht gerade auf Augenhöhe, aber ich war eben nicht der Depp, der nicht weiß, was der Unterschied ist zwischen A und B.
Könnte man dich fast Musikwissenschaftler...
Es ging sehr stark in die Richtung, weil ich mich auch mit der Theorie beschäftigt hatte. Ich hatte ja beim Jurastudium schon immer öfter mich mal zu den Musikethnologen verabschiedet und konnte deswegen die Literatur da ohne weiteres auch konsumieren, habt ihr auch verstanden, ohne dafür jetzt nochmal extra einen Prof fragen zu müssen. Da war zum einen die sprachliche Vorbereitung des Jurastudiums natürlich hilfreich, B, dass ich selber von Musiktheorie genug Ahnung hatte, um eben zu verstehen, wenn hier von Hocket-Technik in Kongo die Rede ist, wo indigene Völker Flöten spielen, die sitzen zu 5 oder 6 im Kreis und spielen auf Flöten und einer spielt ein ganz kurzes Pattern und ein anderer setzt da was drauf und der dritte macht da weiter und der vierte da und dann ist der erste wieder dran. Das nennt man Hocket-Technik, man setzt immer sowas oben drauf. Das ist eine ganz abgefahrene Technik, wodurch eine aberwitzige Musik entsteht, die wunderschön ist. Und das sind eben so Kleinigkeiten, wo du nach und nach im Laufe der Jahre immer mehr an Fachwissen angesammelt hast. Und da gab es auch zum Beispiel Wolfgang König, der ist ein wandelndes Musiklexikon, der Typ. Das ist schon wirklich beeindruckend. Der hat auch noch das passende Gedächtnis dafür, was ich leider nicht habe. Ich muss das immer wieder neu anlesen. Aber dann hast du irgendwann mal einen Grundstock an Wissen. Und wenn man dann auch möglichst viel reist, und das habe ich natürlich auch gemacht, ich war in Kuba, in Madagaskar, in Südafrika, in Gambia, was weiß ich, wo noch.
Konntest du dir praktisch leisten über deine Radiobeiträge und das hat sich mehr...
Das habe ich, genau, das habe ich dann immer kombiniert, dass ich meine Reisen halt tatsächlich auch mit Wissenserweiterung verbunden habe. Schon aus steuerrechtlichen Gründen waren das alles Dienstreisen, selbstverständlich. Und dann auch immer mal Instrumente mitgebracht habe und wieder Literatur mitgebracht habe. Mir einen kleinen Grundstock an Französisch auch beigebracht habe, weil sehr viel Literatur aus dem französisch-kolonialen Bereich natürlich auch Französisch war. Und natürlich ohne Ende Interviews gemacht. Und das bildet im wahren Wortsinne nicht nur Reisen bildet, ja, auch Reden auch und Zuhören bildet. Ja.
Ja, ich lerne heute auch viel dazu. Es ist schön, interessante Menschen zu interviewen. Privat ging es dann weiter. Du warst ja aus der WG ausgezogen, Soldina, Kiezhasse gewohnt.
Genau, in der Soldina.
Wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen bessere Wohnung leisten.
Das kam dann ein bisschen anders. Tatsächlich war ich nun finanziell in der Lage, mir was anderes zu leisten. Aber in dieser Soldina Straße gab es mal wieder eine Stammkneipe. Ich habe immer irgendwo, wo ich wohne, gibt es immer eine Stammkneipe. Und Zum hieß der Laden. Das war so eine Mischung aus Restaurant, Kicker- und Billardkneipe und normale Kneipe. Also richtige Weddinger Kiez-Kneipe. Sehr offen, sehr alternatives linkes Publikum. Also mir sehr vertraut. Und einer der Betreiber der Kneipe war Peter. Der wohnte zusammen mit einem anderen Charlie in einer riesigen Wohnung am anderen Ende der Soldiner Straße. Das war so eine 185 Quadratmeter 6 oder 7 Zimmerwohnungen und einer der Mitbewohner, die wohnten da zu dritt und einer wurde Abgeordneter bei den Grünen, ich weiß seinen Namen nicht mehr und das Zimmer wurde frei und wir waren uns sympathisch und die fragten, hör mal, du wohnst ja in dem Drecksloch da, willst du da nicht raus? Ja, will ich. Und dann bin ich da in der WG eingezogen und das kostete keinen Cent mehr als die Bruchbude, in der ich vorher gewohnt habe, aber es war Luxus pur. Wir hatten 2 Bäder, wir hatten einen riesen Gemeinschaftszimmer. Und das hat dann auch ein paar Jahre da ganz gut funktioniert, bis es dann aus persönlichen Gründen ein bisschen zerbröselt ist und ich dann 1999 in diesen wunderbaren Kungerkiez gezogen bin.
Ja. Wie kamst du denn hier auf unseren schönen Kungerkiez?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil es auch wieder eine kleine nette Geschichte ist. Aus dieser WG wollte ich dann auch wieder möglichst schnell raus, weil die Chemie einfach nicht mehr stimmte. Also es war kein böses Ende, aber es hätte ein böses Ende nehmen können, wenn da nicht rechtzeitig entschieden worden wäre, komm, er ist besser, ich gehe mal. Und das war 99, das war immer noch super schwer, eine Wohnung in Berlin zu kriegen. Und damals war es üblich, man ist zum Springer Hochhaus in die Kochstraße gefahren, abends um 10. Da gab es nämlich die Zeitung vom nächsten Morgen schon abends um 10. Die konnte da man da.
Fast drum geprügelt unter den Wohnungssuchenden.
Nee, um die Zeitungen wurde sich nicht geprügelt. Es gab ja genug davon. Die wurden richtig offiziell verkauft da abends. Aber die Telefonzellen im Umkreis von mehreren Kilometern, die waren alle blockiert. Das war also eine richtige Mafia. Die haben schon mal eine Stunde vorher, haben die sich in den Telefonzellen verteilt und dann kam man mit der Zeitung an und hatte schon unterwegs geguckt, ja, das könnte passen, dann ab in die Telefonzelle anrufen. Und so ähnlich war das bei mir auch. Ich habe irgendwo eine Telefonzelle gefunden, die man übersehen hatte und hatte mir da irgendwie was rausgesucht und das funktionierte aber nicht so richtig. Es gab aber schon Internet, 99 wie gesagt, und dann bin ich schnell nach Hause und habe im Computer nachgeguckt. Es gab damals von der Berliner Morgenpost, das war die Zeitung, gab es schon so ein Suchfenster, da konnte man Parameter eingeben. Wie groß soll die Wohnung sein? Wo soll sie sein? Wie teuer darf sie sein? Blablabla. Und das habe ich dann online gemacht. Und da kamen dann tatsächlich 15 Wohnungen bei rum. Ich hatte so Kreuzberg irgendwo, Kreuzberg und Umgebung. Und als allerletztes poppte auf eine Wohnung in der Karl-Kunger-Straße. Und da war es jetzt schon, glaube ich, 20 nach 11 und mit Telefonnummer. Und ich dachte, ich bin jetzt mal frech und rufe da einfach an. Und da habe ich angerufen, habe mich tausendmal entschuldigt, dass ich so dreist bin, abends anzurufen. Aber die junge Frau war ganz entspannt und morgen früh um 10. Und morgens um 10 stand ich hier in der Karl-Kunger-Straße. Und habe mir die Wohnung angeschaut und 5 Minuten später hatte ich die dann auch. Also zumindest was ihre Zustimmung betraf. Und das war samstags. Und montags habe ich mich mit der Vermieterin auf der Friedrichstraße getroffen und mit einem gefälschten Arbeitsvertrag, den ich mir selber gebastelt hatte am Computer, habe ich dann die Wohnung bekommen. So war das. Jetzt wohne ich hier. Immer noch. Auch seit 21 Jahren jetzt.
Wie waren so die Eindrücke 99? Was war hier anders als im Wedding, wo du vorher warst? Wie war das Leben hier?
Es war noch keine Stammkneipe, oder?
Es gab noch keine Stammkneipe. Die kam erst 5 Jahre später. So lange musste ich immer nach Kreuzberg tigern, wenn ich mich betrinken wollte. Wie war das hier? Es war sehr ostig natürlich. Interessanterweise war das auch sehr deutsch hier. Ist ja heute noch so, es gibt wenige Araber, wenige Türken, überhaupt wenige Ausländer hier im Kiez. Es ist ziemlich deutsch, was ich eigentlich so gar nicht wollte. Ich hatte eher so an Kreuzberg, an Multikulti gedacht. So war das aber hier nicht. Es gab aber noch sehr viele Läden hier im Kiez. Es gab noch einen Optiker, es gab Friseure, es gab einen Eisenwarenladen, es gab eine Bäckerei, es gab noch einen kleinen Lebensmittelladen, es gab Rossmann, es gab eine Post, es gab eine Bank, die Sparkasse. Also der Kiez war eigentlich gut versorgt, dafür, dass es erst 10 Jahre nach der Wende war. Also wirklich teilweise noch Ostläden, teilweise eben auch Rossmann und Postbank und so. Das dann schon auch vom Westen sozusagen eingewandert. Und das alles klappte. Es gab auch noch so Deutschkneipen, die mir aber überhaupt nicht zusagten. Eine davon gibt es heute noch. Ich glaube, Wilde 18 oder so ähnlich heißt die. Filmeck hieß die auch mal zwischendurch. Und wo jetzt die Neue Republik drin ist, da gab es so eine deutsche Küche, eher suspekt. Und da, wo jetzt die Klause drin ist, da gab es auch noch eine kleine Kneipe. Aber da konnte man, also ich wollte da nicht hingehen. Das war mir nicht so ganz geheuer. Es gab auch noch Imbisse. Und ich bin dann abends oft halt nach Kreuzberg auf die, hier am Görli, auf die Görlitzer Straße. Und da gab es dann Auswahl genug. Und es klappte alles zusammen, als 2004 das Parkcenter aufmachte. Und dann brach hier in der Straße alles komplett zusammen. Der Lebensmittelladen machte dicht, die Bäckerei machte dicht, der Optiker war verschollen, die Postbank zog um ins Parkcenter, die Sparkasse machte zu. Rossmann zog aus, also es klappte wirklich alles zusammen. Ich bin in der Zeit mal durch die Straße gelaufen und habe gezählt, wie viele Ladenlokale eigentlich leer stehen. Es waren 26 Stück alleine auf der Karl-Kunger-Straße. Mhm. Kannst du jetzt mal suchen, mhm. Findest du nicht eins.
Ja, man findet auch keine leeren Wohnungen mehr
in der Zeit. Nee, gar nicht.
Da stehen hier noch viele Wohnungen leer.
Ja. Und das erholte sich erst, als interessanterweise im selben Jahr, in dem das Parkcenter aufmachte, machte auch das Manjo auf, die Manjo-Bar. Damals noch ein Studi-Projekt, eigentlich sollte es nur für einen Abend für ein Besäufnis irgendeine Feierlichkeit sein. Da gab es Flaschenbier und Musik und das war's. Und Christian, der das angeleiert hatte, der fand es wohl einträglich und auch nett. Mhm. Und er hat das wiederholt und nochmal wiederholt und dann ist da nach und nach mehr oder weniger eine Kneipe draus geworden, aber halt so eine Alternativkneipe, wo sich viele Leute im Kiez, die sich bis dato nicht angesprochen fühlten von dem Angebot, das es hier an Gaststätten gab, eine Heimat gefunden haben und sich dann eben auch kennenlernten. Vorher kannten sich die Leute im Kiez überhaupt nicht. Und durch das Manjo lernten sich halt viele Leute kennen und dadurch wuchs langsam aber sicher eine Vernetzung, die es vorher nicht gegeben hatte. Und dann zog das Manjo um auf die andere Seite der Karl-Kunger Straße, von damals Hausnummer 55, glaube ich, in dann die Nummer 7. Und da etablierte sich die Kneipe dann richtig und wurde auch professioneller betrieben. Vorher war es mehr so Studi, ja, habe ich kein Bier mehr, trinkst du halt einen Schnaps. Mhm. Also es war mehr ja, so als Projekt eines Studenten, der komme ich heute nicht, komme ich morgen, dachte. Und das professionalisierte sich dann zusehends hier in der Karl-Kunger Straße 7. Und so da lernten sich dann richtig viele Leute kennen.
2007 rum sind wir jetzt, oder zum ja. Das erste Mal hier war so 2004.
Ja, ich glaube so drei, vier Jahre war der
drüben. Mhm. Mhm. Das war dann das auch die so Zeit, wo ich dich, so wenn ich dich gesehen habe, halt gemerkt habe, irgendwie...
Schon mal gesehen.
Ja, schon mal gesehen. Und das muss ja dann auch die Zeit gewesen sein, wo du dich politisiert hast, oder?
Politisiert also. Ist ein bisschen übertrieben, ja. Aber es war nicht mehr weit entfernt. Politisiert erstmal, da spielst du vielleicht auf die Partei ja. an. Ja gut, ich dachte jetzt erstmal an die Tiefbauamtsgeschichte, die kam ja später.
Ja, nee, politisiert. Gleich noch über eine Guerilla, die du mitgegründet hast.
Erstmal kam tatsächlich die Partei. Das hängt damit zusammen, dass Uwe Nitsch, ein großer Anhänger von Martin Sonneborn war, der diese Partei, die Partei ja 2004 gegründet hat, also viel ist 2004 passiert, Partei wird gegründet, Parkcenter macht auf, Manjo macht auf und Uwe hatte dann die Idee, das muss so um 2008 gewesen sein, 2009, zu sagen, ja, wir gründen jetzt hier auch einen Ableger und hat sich dann vernetzt mit den entsprechenden Leuten in der Kopischstraße, wo so ein bisschen die Zentrale der Partei ist und hat dann auch zu Martin Sonneborn Kontakt aufgebaut und das wuchs dann sehr schnell. Mhm. Das ging wirklich ratzfatz, dass da sich jeden Donnerstag bis zu 30 Leuten trafen und irgendwelchen Schabernack ausgeheckt haben, unendlich viel Alkohol getrunken haben und einfach Spaß hatten und ja, es wurden mehr Ideen geboren als umgesetzt, mit großem Abstand, aber einzelne Sachen wurden dann doch immer wieder umgesetzt und da waren wirklich tolle Sachen bei. Wir haben zum Beispiel das Elefantentreffen organisiert mit Gregor Gysi und Martin Sonneborn, hier in der Manjo-Bar in Kunger-Kiez sich getroffen haben und eine Stunde Politdiskussionen in Anführungszeichen geführt haben. Wir haben den Barhocker von Martin Sonneborn noch extra abgesägt, damit der mit Gysi, der ja nur 1,60 ist und Sonneborn fast 2 Meter, damit die einigermaßen auf Augenhöhe sich unterhalten konnten. Das war ein wunderbarer Abend und Uwe Nitsch war ein großartiger Netzwerker. Der hat dann zum Beispiel auch sämtliche Landtagsabgeordneten von den Linken, zu denen wir auch immer eine politische Nähe hatten, eingeladen hat und sie zu Ehrenmitgliedern erklärt hat. Und die kamen dann tatsächlich auch alle hier angelaufen im Manjo und haben dann ihre Ehrenurkunden abgeholt und Reden gehalten und gesoffen wie die Irren. Klaus Lederer, unser heutiger Kultursenator, war auch im Manjo mehrere Male. Mit dem haben wir alle schon zusammen gesoffen.
Aber ja, die Partei ist ja schon so ein Stück weit Satire, die aktuelle Politik nicht so ganz ernst nehmen, sondern was hatte ich da so?
Ich würde eher sagen, eine Partei, die die nicht ganz ernst zu nehmende Politik nochmal vorführt. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck der Partei von Anfang an gewesen. Und ein bisschen im Stil der Titanic. Was ihr da macht, ist so lächerlich. Wir versuchen noch einen draufzusetzen, auch wenn es nicht leicht ist. Ja? Auf euren Klamauk, den ihr da verzapft, jetzt wirklich noch eine satirische Spitze zu setzen. Ist aber immer wieder gelungen. Und dafür steht natürlich Martin Sonneborn, der mit seinem absolut furztrockenen Humor es immer wieder schafft, da nochmal eine Spitze zu setzen und die Leute vorzuführen. Auch mit seinen Reden im Europaparlament. Ja. Herr Oettinger, können Sie das bitte auf Englisch machen? Solche Sachen da gebracht hat. Ganz großartig. Und Sonneborn, ich weiß, der war bestimmt 20 Mal im Banjo. Also der war uns auch schon sehr verbunden, weil wir tatsächlich auch der aktivste Ortsverband waren, den diese kleine tapfere Republik je gesehen hat. Und da haben wir halt sehr viele schöne Sachen zusammen gemacht. Ja.
Das heißt, du kannst so die Politik in der Zeit, konntest du nicht und heute kannst du auch nicht so ganz ernst nehmen. Da muss man fast noch eine satirische Spitze drauf.
Es geht nicht anders, sonst kannst du das nicht ertragen. Ich war, als ich noch in Düsseldorf gewohnt habe, bin ich tatsächlich mal der SPD beigetreten. Es gab in Gerresheim so einen netten Ortsverband. Da kannte ich ein paar Leute und die waren wirklich nett. Und in der Gewerkschaft war ich damals auch so ein bisschen engagiert. Und es ergab sich dann, dass in dem Ortsverein unser Landtagsabgeordneter für Düsseldorf, es ging um die Rheinuferstraße. Und er hat im Ortsverband Stein und Bein geschworen, er wird gegen das Projekt stimmen, wie es ja auch im Ortsverband beschlossen wurde. Und diesen selben Typen erlebte ich dann zwei Wochen später auf Landtagsebene, wo er genau das Gegenteil erzählte. Und da dachte ich nur, so einen verlogenen Haufen Scheiße kann ich nie brauchen. Und bin, ich glaube, ich war 6 Wochen Parteimitglied bei der SPD und dann bin ich da auch schon wieder raus.
Ich glaube, die Grünen haben aus dem SPD-Parteibuch abgeschrieben, Wahlkampfforderungen. Und die SPD sagte, das wäre unannehmbar, weil waren es ihre eigenen Beschlüsse, die sie auf dem Parteitag gefällt haben. Also so ein bisschen, die Partei stimmt ja eigentlich auch so links, ökologisch und so weiter ab für demokratische Rechte, aber so ganz ernst nehmen kannst du die Politik nicht mehr. Das ist
richtig, genau das war der Anspruch, mit dem die Partei angetreten ist, diesen verlogenen und vor allen Dingen lobbydurchseuchten Betrieb einfach mal vorzuführen, indem zum Beispiel, was Sonneborn damals gemacht hat, mit der Fußball-Weltmeisterschaft Kuckucksuhren zu verschicken und Wurstpakete an diejenigen, die das Sagen hatten, wo die nächste WM stattfindet. Tatsächlich hat Sonneborn die nach Deutschland geholt. Das wird immer noch unter den Teppich gekehrt. Es war diese eine Stimme, ich glaube, irgendein Australier, der sich da hat korrumpieren lassen. Und dessen fehlende Stimme war dann ausschlaggebend. Also das ist unglaublich.
Also Martin Sonneborn haben wir die WM zu verdanken. Gut. Ja, es geht ja dann sogar so weit, dass es zu einer Gründung einer Guerilla kommt.
Naja, eine Guerilla-Gründung kann man nicht sagen.
Aus der Partei heraus, sondern...
Das hatte mit der Partei überhaupt gar nichts
zu tun. Auch Menschen, die sich im Manjo kennengelernt haben? Oder?
Es kam ein bisschen anders. Damit sind wir bei dem Teil der Geschichte, die Attacke aufs Tiefbauamt. Das ist das, worauf du anspielst. Das ist folgendermaßen zustande gekommen. Es war 2010, im Spätsommer. Einige Leute hier im Kiez hatten Baumscheiben bepflanzt. Da muss man jetzt für die Hörerinnen und Hörer sagen, Baumscheiben, das sind keine abgeschnittenen Stücke Holz vom Baumstamm, sondern das sind die unversiegelten Erdflächen um die Straßenbäume rum. Die sind schon mal rund, mit einem kleinen Gitter drüber, meistens aber rechteckig und es ist nur Erde drin. Es sei denn, jemand hat seinen Kühlschrank da reingeworfen, was keinen Sinn macht, denn man hat keinen Strom und die waren auch immer leer, die Kühlschränke. Oder man lässt den Hund da reinkacken und man stellt sein Fahrrad da rein. Oder eine vollgepisste Matratze. Dafür wurden diese Baumscheiben in der Regel benutzt. Und da kamen ein paar Leute auf die Idee, das waren nicht die ersten, es gab schon früher im Kiez welche, hinten auf der Isingstraße haben das schon Leute gemacht. Und dann kamen hier ein paar noch auf der Kalkungerstraße auf die Idee, das machen wir auch, wir pflanzen ein paar Blümchen in die Baumscheibe und machen, ganz wichtig, ein kleines Zäunchen drum. Muss man, wir sind alle, nehme ich mal an, keine Fans von Zäunen, aber damit eben keiner mit dem Fahrrad da durchfährt oder durchläuft oder seinen Fernseher da reinschmeißt, macht man ein kleines Zäunsyndrom, vielleicht 30 cm hoch. Das hält nicht wirklich jemanden ab, das ist nicht wirklich eine Barriere. Es ist mehr so eine optisch-psychologische Hemmschwelle, wie so eine Hand, die sagt, ey stopp, hier nicht, geh mal eine weiter, aber hier musst du dein Fahrrad jetzt nicht reinstellen. Guck mal, hier sind Blumen, lass mal. Und dann kam eines Tages so ein Trupp von zwei kräftigen Jungs mit so einem offenen LKW, mit so einer offenen Ladefläche hinten, und die sammelten das alles ein. Die rissen die Zäune weg, die Blumen weg, schmissen das alles auf den LKW hinten drauf und verschwanden wieder. Und wir dachten, was machen die? Was ist da los? Und dann haben wir erfahren, dass es ein Trupp, eine Privatfirma war, die vom Tiefbauamt engagiert war, genau das zu tun, nämlich die Blumenbeete wegzureißen. Und dann haben wir das Tiefbauamt angerufen, haben E-Mails geschrieben, was das soll. Und der Tiefbauamtsleiter mit dem passenden Namen Papst sagte uns, über die Zäunchen kann man stolpern und wenn sich dann jemand verletzt, dann ist der Bezirk haftbar. Was, wir erinnern uns, ich habe mal Jura studiert, eine völlig irrige Rechtsauffassung ist. Ich habe versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, das hat nicht gefruchtet. Und dann kamen zwei Statements, die ich ihm nicht verziehen habe. Das erste war wortwörtlich, das war hier immer verboten, das ist verboten, das wird immer verboten bleiben. Und auf meinen Einwand hin, dass es in anderen Bezirken nicht nur geduldet, sondern teilweise sogar gefördert wird, kam von ihm das zweite Statement, mich interessiert nicht, was andere Bezirke machen. Und da habe ich den Entschluss gefasst, dann werden wir dich dafür interessieren. Und dann habe ich überlegt, wie kann man das machen? Und ich bin dann rausgefahren, ich habe dann geguckt, wo ist das Tiefbauamt überhaupt? Und bin nach Bohnsdorf rausgefahren, Schmöckwitz, kurz vorm Flughafen, den wir jetzt tatsächlich funktionstüchtig vor der Tür haben.
Ja, das stimmt.
Und hab, genau, falls das nicht irgendwas mit Bill Gates zu tun hat. Gates, ne, ist ja Gate, ja, da kommt das her, da muss man aufpassen. Und dann bin ich da rausgefahren und hab mir das angeguckt, wo sind die da eigentlich, und hab gesehen, da ist nur Wald und Wasser. Und dann ist mir klar geworden, die wissen gar nicht, wie wertvoll das für einen Städter sein kann, ein kleines Grün vor dem Balkon zu haben, vor der Nase zu haben. Oder wenn ich keinen Balkon habe, dass ich auf die Straße gucke und nicht in den Haufen Müll und Hundekacke, sondern ein kleines Blumenbeet. Das hat sich denen anscheinend überhaupt nicht erschlossen, weil die halt im Wald und am Wasser wohnen. Und ich habe mir das Gelände angeguckt und habe mal so in den Hof geguckt und da waren so Art Stallungen, wo Gerätschaften untergebracht waren. Und ich dachte, oh, das ist ja praktisch, ein paar Mollys und die sind für Jahre mit sich selber beschäftigt und werden uns in Ruhe lassen. Das war der erste Impuls, den ich hatte. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren mit diesem Plan im Kopf und dachte, nee, das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Du hast da angerufen, du hast E-Mails geschrieben, das ruft den Staatsschutz auf den Plan, die werden dich schneller haben, als du das Molly geworfen hast. Und dann habe ich tatsächlich hier an einem Sonntagabend habe ich gesessen und überlegt, was kann ich machen? Und jetzt kommt der Rheinländer wieder ins Spiel. Es gibt im Rheinland ein Karnevalslied, wir schenken der Aale ein paar Blümchen. Wir schenken der Alten ein paar Blumen. Das war in den, ich glaube, 70er Jahren mein Karnevalshit im Rheinland. Und da hat es bei mir Klick, keine Ahnung, warum mir das Lied in den Kopf kam, aber dann hat sofort Klick gemacht und dachte, ja, genau das machen wir. Wir schenken denen ein Blumenbeet. Dann lernen die mal, wie es ist, wenn man sich um sowas kümmert, wenn man sowas pflegt, wie schön das ist, wenn man sowas vor der Tür hat. Ich war ja da unten, vor dem Amt gab es nur eine riesige Unkrautfläche, die zweimal im Jahr gemäht wurde und ansonsten nichts. Und dachte mir, da kann man ein schönes Blumenbeet draus machen. Das war sonntagsabends. Mit der Idee im Kopf, die ich nüchtern, darauf bestehe ich, die ich nüchtern gefasst hatte, es war keine Schnapsidee, der Schnaps kam dann anschließend. Ich bin rüber in meine Stammkneipe Manjo, die direkt gegenüber meiner Wohnung war. Und da kannte ich halt so ziemlich jeden und habe gleich ein paar Leute angequatscht, was haltet ihr davon? Und die nur so, das ist mal eine geile Idee, das machen wir. So, und dann nahm die Sache in einer Art und Weise Geschwindigkeit auf, die ich nie für möglich gehalten hätte. Das war sonntagsabends die Idee, sonntagsabends in die Kneipe, montags waren schon die Ersten, die bei mir anriefen, wie organisieren wir das? Und dann haben wir uns getroffen, ich glaube dienstags in der Kneipe, mit drei, vier Leuten. Da war Roman Pollack mit dabei, da war Wolfgang Pommeren mit dabei. Zwei Personen, die für den weiteren Verlauf noch sehr wichtig wurden. Wolfgang Pommeren hat innerhalb von zwei Tagen, ich glaube, 6-7 Leute rekrutiert, die sagten, ja, mach mal mit. Und Roman Pollack hat sofort gesagt, ich habe einen Lieferwagen, da passen wir alle rein, dann fahren wir dahin. Und ich kann auch noch Ziehersteine besorgen. Und dann kam eins zum anderen. Dann kamen noch die beiden ehemaligen Betreiberinnen von der Provinz, die jetzt die neue Republik Barbara ist. Genau, Barbara und Alina. Die sagten, ja, wir können das und das beisteuern. Und Vanya mit ihrem Friseurladen war dabei. Und Staffan, der Professor aus Essex oder glaube ich irgendwie so. Und wir hatten ratzfatz ein Team von 10 Leuten zusammen. Und trafen uns dann, ich glaube, mittwochs zum ersten Mal genau hier, wo wir jetzt sitzen, im Wohnzimmer. Und inzwischen war ich draußen nochmal in Bohnsdorf, habe das Gelände fotografiert und vermessen. Und es war nur, ich glaube, 10 Meter Unkrautstreifen, 2 Meter tief. Und dann haben wir überlegt, okay, das ganze Ding ist richtig viel Arbeit, machen wir die Hälfte. Okay, da brauchen wir aber 2 Schilder, vorher, nachher. Wer macht die, wer laminiert die? Wer besorgt Rechen? Wer besorgt Spaten? Wer besorgt? Wir brauchen ein Gartenzwerg. Ja, da gibt es eine mit einem Stinkefinger. Ja, den fanden wir aber nur irgendwo in Westdeutschland. Und dann hat einer den Händler in Westdeutschland kontaktiert und hat gesagt, das brauchen wir aber diese Woche noch, das Ding. Und da hat der Händler gesagt, wofür? Und dann haben die erzählt, ja, dafür. Und dann meinte er, das ist so geil, dann schicke ich auf meine Kosten das Ding per Flugzeug nach Berlin.
Nein.
Dann kam dieser Gartenzwerg mit Stinkefinger kam per Flieger über Tegel nach Berlin rein. Der wurde dann auf eine Baumscheibe und dieses Mal meine ich tatsächlich einen großen Ring Holz noch festgedübelt und kriegte eine Kette, damit wir den ans Regenrohr vorm Tiefbauamt fixieren konnten, damit er nicht gleich geklaut wird. Also wir haben Erde gekauft, Blumen, jede Menge Blumen gekauft, Pflanzen, Zaunmaterial, Ziersteine, Torf, Erde. Also wirklich alles, um komplett ein Blumenbeet anzulegen. Und dann haben wir uns hier nochmal getroffen. Ich glaube, donnerstags war das letzte Treffen und haben dann wirklich Blitzkrieg, können die Deutschen ja, haben dann wirklich einen Blitzkrieg vorbereitet. Wer macht wann was? Wer springt zuerst raus? Wer lädt das Material aus? Wer rupft zuerst das Unkraut weg? Wer ist mit den Spaten zuerst? Minutiös geplant. Und ich hatte dann noch den Job, die Presse zu rekrutieren. Und wenn Boulevardmedien für eins gut sind, dann für sowas. Also Boulevardmedien wie Taz oder Neues Deutschland oder Berliner Kurier. Also die ganzen Boulevardmedien. Und natürlich die Abendschau. Das war das Beste. Da habe ich über meine alten Radio-Multikulti-Kontakte. Multikulti hatte sich inzwischen war aufgelöst worden von der neuen Intendantin. Und die festangestellten Mitarbeiter von Multikulti, die waren irgendwo verstreut beim RBB, so hieß er inzwischen. Und da habe ich dann herausgefunden, der ist beim Fernsehen, okay, den brauche ich jetzt. Und da habe ich dann den Tobias Meyer war das, zu dem habe ich mich durchtelefoniert. Und da meinte, ja, da gibt es einen tollen Autor, einen Schweizer, Joachim Rürtschi. Hier hast du seine Mailadresse. Und so habe ich dann die Medien zusammen gestoppelt und wir haben uns dann festgelegt, sonntags früh um 10 Uhr starten wir das Ganze, wenn der Laden zu ist natürlich, kein Publikumsverkehr. Und sonntags früh um 10, wenn möglichst wenig Leute auf der Straße sind, wir müssen wieder weg sein, bevor die Polizei kommt. Wir haben uns dann zum Spaß auch vermummt. Staffan hatte sich eine Strumpfhose über den Kopf gezogen, wie so ein Einbrecher, Bankräuber. Vanya hatte sich eine Blumenmützchen gebastelt. Ich hatte mir eine Unterhose über den Kopf gezogen. Es war mehr ein Gag. Also wir wollten nicht wirklich unerkannt sein. Und es wäre auch ein leichtes gewesen, rauszufinden, wer war das. Und so sind wir dann sonntags morgens um kurz nach 9 haben wir uns hier im Kiez getroffen und sind dann mit mehreren Fahrzeugen runter nach Bohnsdorf zum Tiefbauamt und haben dann kurz mit dem Redakteur Joachim Rütschi abgesprochen, wie machen wir das? Und er meinte, ja, am besten, ihr packt euch alle in den Lieferwagen und dann fahrt ihr hier richtig vor. Und dann springt ihr raus und dann macht ihr. Und so haben wir das dann auch gemacht, sind wir raus, haben dann das Ding, 22 Minuten haben wir gebraucht, um komplett aus der Unkrautfläche ein Blumenbeet zu machen. Exakt 22 Minuten und dann mit einem Hip Hip Hurra ab wieder in den Lieferwagen und tschüss.
Gut, die Guerilla
das war die Aktion, ja.
findet man auch noch ganz schön auf, ja, jetzt nicht Werbung machen für YouTube oder so, aber bei YouTube zum Beispiel oder anderen Videoplattformen findet man das auch.
Das findet man
unter dem Suchbegriff Gartenguerilla.
Nee, das findet man unter dem Begriff Überfallgartenzwerge. Da findet sich dann der Originalbericht vom RBB aus der Abendschau, der übrigens am selben Abend noch ausgestrahlt wurde. Und das ist jetzt der nächste Teil der Geschichte. Jetzt muss ich mal kurz Luft holen.
Ja, wir werden den Beitrag auch in unseren Beitrag einfach verlinken.
Ne? So machen wir das.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, so, das war die Aktion.
Und das war dann auch, das dann der Start des Baumscheibenfests?
Ich muss die Geschichte erst noch schnell zu Ende erzählen. Die ist, ist nämlich noch gar nicht zu Ende.
Okay.
So, wir hatten also morgens um 10 Uhr das Blumenbeet da angepflanzt. Um 10.22 Uhr waren wir damit fertig. Wie gesagt, 22 Minuten, dann sind wir wieder abgefahren. Und dann sind wir mit dem Redakteur noch eine kleine Runde durch den Kiez gelaufen. Der wollte halt mal, wo ist das entstanden, wo sind hier Blumenbeete. Mainz hatten die durch Zufall nicht entdeckt, jedenfalls nicht weggerissen. Und dann sind wir so eine kleine Runde durch den Kiez gelaufen und haben da noch ein bisschen gedreht. Und abends in der Abendschau lief dann tatsächlich schon der Beitrag. Wir hatten uns natürlich getroffen. Wir hatten uns natürlich getroffen in der Kneipe, Fernseher an und so. Wir haben uns selber gefeiert. Und gründlich. Wir haben uns sehr gründlich selber gefeiert. Und ich finde zu Recht, das war eine tolle Aktion, die wir da innerhalb einer Woche, wir haben das nachher gar nicht glauben können, dass wir das tatsächlich alles innerhalb einer Woche gemacht haben. Mhm. Sonntagsabends die Idee, am nächsten Sonntagmorgen Durchführung. Mhm. Ich habe extra nochmal den gesamten E-Mail-Verkehr durchgecheckt, das muss 2 Wochen gedauert haben. Nee, wir haben das tatsächlich innerhalb einer Woche alles gestemmt. Genau. Das war unglaublich.
Und dann wurde der Gartenzwerg nicht zum BER gesendet, dann wäre es wahrscheinlich schief gegangen. Aber
ja. Genau, dann wäre er heute noch nicht da. Legt er irgendwo im Förderbändern.
Das hat dann Wellen geschlagen.
Der Bericht hat dermaßen Wellen geschlagen, dass in derselben Nacht, Sonntagnacht, mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr, die in derselben Straße ist wie das Tiefbauamt, wir haben später erfahren, der Amtsleiter vom Tiefbauamt und der Chef der Freiwilligen Feuerwehr, die sind dicke, und da muss es wohl ein Telefonat gegeben haben. Und die haben in der Nacht noch das Beet komplett weggerissen. Die haben es komplett, und zwar auf einen Komposthaufen direkt neben dem Tiefbauamt, alles da reingeworfen, bis auf den Gartenzwerg. Der war verschollen. Und davon haben wir Wind gekriegt. Roman ist am nächsten Tag mit dem Motorrad hin, hat Fotos gemacht und gesagt, das ist eine Riesensauerei. Und ich war auch richtig empört. Und dann habe ich erst recht die Zeitungen angerufen. Für RBB war es gegessen. Aber die Zeitungen, gerade Berliner Kurier, Boulevard, die sind dann nochmal aufgesprungen. Die sind da tatsächlich nochmal hingefahren, haben fotografiert, und es gab, ich glaube, eine Doppelseite am Dienstag im Berliner Kurier, Tenor ungefähr, die Blumenhasser vom Tiefbauamt. Und damit hatten die sich so dermaßen selber ins Knie geschossen, ja. Denn dann wurde auch die Politik darauf aufmerksam, was machen die da vom Tiefbauamt eigentlich? Die kriegen ein Blumenbeet, erst reißen sie denen im Kiez die Blumenbeete weg, dann kriegen sie eins vor die Tür gepflanzt und schmeißen sie auf den Müll. Sag mal, wie geht denn ihr eigentlich mit den Bürgern um? Ihr werdet von denen bezahlt, nicht umgekehrt, ja. Und dann kommt die eigentliche Krux von der ganzen Geschichte. Wir hatten ja schon vorher oft versucht, mit der Leiterin des Straßen- und Grünflächenamtes, Frau Dr. Lehmann, und dem Leiter des Tiefbauamts, Jürgen Papst, versucht ins Gespräch zu kommen. Und die hielten das nicht für nötig, sich mit uns zu unterhalten.
Das hat sie nicht gegeben, das gibt es
genau, nicht. Genau, was nicht sein kann, das nicht sein darf, oder nicht sein darf, das nicht sein kann. Und die wollten sich ja nie mit uns unterhalten. Und dann haben wir, nachdem das A in der Abendschau und B dann nochmal im Berliner Kurier zum Nachkarten nochmal so richtig eine Ohrfeige gab, wollten sie sich auf einmal mit uns treffen. Ah ja. Und der Zeitpunkt war der beste, den man hätte wählen können. Wir haben uns dann 2 Wochen später hier in der Kiezgalerie getroffen. Ein Teil derer, die die Aktion am Tiefbauamt durchgeführt hatten. Ich war natürlich auch dabei. Und dann Jürgen Papst vom Tiefbauamt und Frau Dr. Lehmann vom Straßen- und Grünflächenamt. Und mit denen diskutierten wir. Zur gleichen Zeit fand im Köpenicker Rathaus eine Sitzung der BVV statt. Und über unseren SPD-Bezirksverordneten Alexander Freier haben wir einen Eilantrag eingebracht, dass doch bitte dem Tiefbauamt dieses Treiben untersagt werden möge. So, während wir also mit den beiden Amtsleitern hier im Kiez saßen und diskutierten und die sich völlig uneinsichtig zeigten und gesagt haben, nee, das können wir nicht zulassen, das dürfen wir nicht zulassen, bla bla bla, haben die im Rathaus beraten, ob die beiden recht haben. So, und wir diskutierten, wir hatten 90 Minuten angesetzt, haben uns 20 Uhr getroffen und um 21.25 Uhr, wir warteten händeringend auf ein Fax, sowas gab es damals noch, auf ein Fax aus Köpenick, wie denn jetzt die Abstimmung ausgegangen sei mit unserem Eilantrag, was die denn jetzt beschlossen haben. Wir wussten es nicht, wir kriegten auch keinen ans Telefon und warteten. Micha von der Kiez-Initiative hat die ganze Zeit, während wir diskutierten, neben dem Fax gestanden und darauf gewartet, dass da jetzt mal... Und es kam 5 vor halb 10 kam tatsächlich das Fax auf einstimmigen Beschluss der BVV, der Bezirksverordnetenversammlungen, mit Stimmen von Udo Vogt und dem zweiten von der NPD. Boah. Ja, die Kröte muss man schlucken, aber es war jedenfalls einstimmig beschlossen. Dem Tiefbauamt ist ab sofort untersagt, die Blumenbeete irgendwo in Treptow-Köpenick kaputt zu machen. Und damit hatten wir unterm Strich mit unserer 22-minütigen Aktion die Rechtslage in Treptow-Köpenick vom Kopf auf die Beine gestellt. Ab sofort waren die Blumenbeete legal.
Das hat auch so einen Schub gegeben im Kalkunger-Kiez, in Alt-Treptow.
Man sieht das, man kann es sehen.
Es gab vorher ein paar Baumscheiben, ein paar Blumenbeete und die sind dann sprunghaft in der Höhe gegangen.
Ja.
Die Menschen sagten, nee, wir wollen es vor unserer Haustür ein bisschen schön, ein bisschen nett aussehen haben.
Es hat sich leider nicht das erfüllt, was ich mir gewünscht hatte, dass wir es schaffen, Alt-Treptow oder zumindest den Kunger-Kiez zu dem Kiez in Berlin zu gestalten, der die höchste Dichte an gepflegten Baumscheiben in ganz Berlin hat. Das war so mein Traum, dass wir richtig ein Zeichen setzen, dass wir richtig was machen und dass die ganze Straße rechts und links überall Blumen in den Baumscheiben sind. Das hat sich leider nicht erfüllt. Es geht
noch nicht.
Noch nicht, genau. Ja, danke. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber jetzt würde Nico Semsrott, unser zweiter Mann der Partei in Brüssel, der würde sagen, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Aber man muss ja nicht so pessimistisch sein wie Nico Semsrott. Wir haben
von dem Grünflächenamts- oder Tiefbauamtsvorsitzenden, das hat es nie gegeben, das gibt es nicht, das wird es nie geben und... Aber
den haben wir eines Besseren belehrt, ja. Und deswegen war lange Zeit der Spruch, wir haben den Papst in Bohnsdorf besiegt.
Gut, die Guerilla hat den Papst besiegt.
So war das.
Und dann entsteht aber aus diesen mehr Baumscheiben und so weiter, entsteht auch irgendwann ein Fest.
Stimmt, das hatten wir noch gar nicht.
Zugekommen, was ja mittlerweile so eine Kiez-Legende ist, dass einmal im Jahr der ganze Kiez auf den Beinen ist und Waffeln backt, Kaffee verkauft, Malaktionen, die kleineren, größeren Geschäfte dran teilnehmen.
Musik,
jetzt sogar die letzten Jahre neu, dass es einen Kinofilm abends gibt und so weiter.
Genau, ein richtiges Kiezfest von den Leuten des Kiezes für die Leute im Kiez. Also sozusagen ein bisschen die geschlossene Gesellschaft. In Anführungszeichen, natürlich kann jeder kommen, jeder ist auch willkommen. Aber es ist eigentlich, in erster Linie dient es der Nachbarschaft. Es ist ein Nachbarschaftsfest, die Leute sollen sich kennenlernen, die sollen sich austauschen, was miteinander machen, indem sie eben einfach mal vor die Haustür gehen bei schönem Wetter und sagen, okay, ich backe einen Kuchen, oh, ich habe mal Schnäpse selber gemacht, oh, ich kann Musik machen. Und das hat sich dann immer weiter ausgebaut. Entstanden ist es 2013, also eigentlich 3 Jahre nach der Tiefbauamtsaktion. Da stand ich vor der Treptower Klause. Anne, die Eigentümerin oder Miteigentümerin von der Treptower Klause, die stand vor ihrem Restaurant und wir kamen ins Gespräch und ach, das ist so ein schöner Kiez, wir fühlen uns so wohl hier. Hier müsste man eigentlich was machen, so ein Straßenfest oder sowas. Und ich meinte, ja, wo du recht hast, hast du recht. Und ich weiß auch schon den Namen, Baumscheibenfest. Und so war der Name geboren. Die Idee stammt eigentlich so ein bisschen von Anne und mir. Man müsste was machen. Und ja, ein Kiezfest. Und dann habe ich überlegt, was für ein Kiezfest sollte das sein? Man kennt die Berliner Straßenfeste und die meisten sind einfach nur schrecklich.
Also ja, so kommerziell mittlerweile.
Ja, erstens gar nicht wirklich.
Mehr so für die Anwohner ist, sondern ja, wirtschaftlich
ganz genau werden. Hm? Und die wichtigsten Pfeiler waren zu sagen, es soll nicht kuratiert werden, es soll nicht kommerziell sein, es soll dezentral sein. Das sind die wichtigsten Parameter, dass also jeder so ein bisschen, was kann ich oder worauf habe ich Lust? Und jeder macht so ein bisschen, worauf er Lust hat. Und wir sind sozusagen nur die Schirmorganisation in Zusammenarbeit mit der Kiez-Inni. Ich habe das dann sofort mit der Kiez-Inni zusammengelegt, weil die natürlich auch Zugriff auf öffentliche Gelder haben, die du als Privatperson nicht hast, aber als gemeinnütziger Verein natürlich schon. Und ich habe mich dann sofort mit Katha ins Benehmen gesetzt und die fand die Idee auch total großartig. Und dann haben wir das von Anfang an zusammen gemacht und einen kleinen Club an Leuten zusammengestellt, die so ein bisschen das Organisatorische übernehmen, auch ein bisschen die Finanzierung, Plakate und Programmflyer, Programmheftchen und Musik-LKW besorgen, die Bands, die ganze Koordination und so weiter. Aber geblieben ist, dass es auf jeden Fall nicht, natürlich kann jemand, der, was weiß ich, eine Limo verkauft oder ein Bier verkauft, dafür auch ein bisschen Geld nehmen, ist ja klar. Aber es ist nicht, da macht keiner macht einen Reibach da. Das ist eher so ein bisschen Aufwandsentschädigung für das, was man macht. Und das finde ich auch sehr sympathisch, dass es eben nicht das Nackensteak oder die China-Pfanne und den großen Bierstand gibt. Natürlich soll es das alles auch geben, aber eben klein, klein, klein. Wir haben genug Gewerbetreibende hier im Kiez, die irgendwelche Kleinigkeiten dazu beitragen. Bäckereien, Kioske, Restaurants, Kneipen. Und die und eben auch die ganzen Privatleute machen halt irgendwas, was sie können. Ja? Und zeigen, ja, hier kannst du Yoga lernen, hier ist Kinderbespaßung und so weiter und so weiter. Was der Kiez halt so hergibt, ne? Aber wie gesagt, der ursprüngliche und wichtigste Gedanke war, dass der Kiez sich vernetzt, dass die Leute sich kennenlernen und gemeinsam eben auch, wenn es sein muss, auch mal gemeinsam als eine Stimme sprechen können, wenn es mal irgendwo brennt.
Ja.
Dafür gab es dann auch den Deutschen Nachbarschaftspreis.
Für das Fest, für das Bauernsteinfest.
Genau, als Landessieger Berlin, das war 2017, wurde der Preis zum ersten Mal veranstaltet, auch von der Plattform nebenan.de, auch so eine Nachbarschaftsplattform. Und 2017 wurde dieser Preis zum ersten Mal ausgelobt. Und es gab, glaube ich, bundesweit 1200 Bewerbungen oder so. Und in Berlin, ich weiß auch nicht, Dutzende. Und wir sind dann als Landessieger Berlin dann in die Endwertung für den Bundespreis auch mit reingerutscht, den wir dann nicht gekriegt haben. Also beim Bundespreis, da waren tatsächlich Projekte, die noch viel besser waren als das Baumscheibenfest, die auch
zurecht. Dass es nie Baumscheiben geben wird.
Ja, ne? Genau.
Und weißt du von Nachahmern ist jetzt ein blödes Wort, weil eigentlich ist es ja schön, wenn es Leute nachmachen. Mhm. Aber weißt du von
es gab tatsächlich mal eine Anfrage aus dem Wedding, die sagten, ja, sowas Schönes könnten wir ja eigentlich auch mal machen, gute Idee. Und wir haben dann auch angeboten, ja, wenn ihr da Schützenhilfe braucht, wir unterstützen euch da gerne in Logistik und Erfahrungsaustausch und so, aber da kam nie was nach.
Mhm. Nee. Das erste Baumscheibenfest war 2013.
2010 war die Aktion vom Tiefbauamt und 2013 haben wir das erste Baumscheibenfest. Dieses Jahr war das achte.
Das achte. Mhm. Wäre gewesen, hat es auch gegeben.
Hat es auch gegeben, ich fand es auch sehr schön.
Ich fand es auch toll.
Ich fand es absolut toll. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass die Zahl an Flohmärkten eklatant in die Höhe geschnellt ist. Weil das hängt natürlich damit auch zusammen, dass wir bis zum letzten Moment gar nicht wussten, ob wir überhaupt was machen dürfen. Mhm. Die Rechtslage änderte sich wöchentlich. Mhm. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, wir sagen es erstmal ab und verschieben es so weit nach hinten, wie es irgendwie vom Wetter her noch vertretbar ist und machen, wenn, dann eine abgespeckte Version, bei der alle Indoor-Veranstaltungen wegfallen, Ja, sonst die Kiezgalerie war immer den ganzen Tag Bambule. Mhm. Wir hatten vor den Neuen Republik hatten wir Musik-LKW. Mhm. Es gab auch
ein. Dave hat auch mitgemacht.
Es gab auch die große Musikveranstaltung auf dem Edeka-Parkplatz und im Cabo Wazzi hatten wir schon den Marc Benecke, Dr. Benecke für einen Vortrag eingeladen, den ich aus der Partei kenne. Da trifft sich das auch schon mal wieder. Mhm. Und dann hatte ich im letzten Jahr haben wir einen Poetry Slam veranstaltet. Das hängt auch mit meinem Job zusammen, weil ich auch eine Kabarett-Sendung mache und dann in diese Poetry-Slam-Szene ein bisschen eingetaucht bin. Und dann haben wir einen wunderschönen Poetry-Slam veranstaltet. Mhm. Solche Sachen konnten wir natürlich in diesem Jahr nicht machen. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Light and Unplugged. Mhm. Und wenn jemand Gitarre spielen kann oder eine kleine Band auf die Beine stellt, stellt euch irgendwo hin. Aber keine zentrale Veranstaltung, wo mehr als 30, 40 Leute sich versammeln. Mhm. Das können wir nicht riskieren. Mhm. Und wir mussten dann auf den allerletzten Drücker, ich glaube, 8 Tage bevor unser abgespecktes Festlein stattfinden sollte, wurden dann nochmal die Maßnahmen verschärft und wir mussten dann tatsächlich, das hat Katha gemacht, Katha Wegner von der Kiez-Inni, die hat dann nochmal ein Hygienekonzept auf den letzten Drücker auf die Beine gestellt. Und das wurde auch vom Gesundheitsamt angenommen und so weiter. Und so konnten wir dieses Mal immerhin die abgespeckte Version machen, die ich immer noch sehr, sehr nett fand. Zu viel Flohmarkt, aber ansonsten hat mir es auch sehr gut gefallen. Fand ich es eine tolle Alternative. Es war jedenfalls besser, als es ausfallen zu lassen.
Ja, warum zu viel Flohmarkt? Also ich finde das ja eigentlich ein viel besseres Konzept, anstatt ich mit dem Auto irgendwo hinfahre zu einem Flohmarkt, dass ich einfach einmal im Jahr oder von mir aus auch viermal im Jahr meine Sachen auf dem Tapeziertisch oder so vor meiner Haustür packe und dann man sich nachbarschaftlich besucht und so ein Austausch.
Ich fände das, das prima als Alternative, als extra Veranstaltung. Aber beim Baumscheibenfest erwarte ich einfach ein bisschen mehr Fantasie. Also Flohmarkt ist nun wirklich der Gipfel der Einfallslosigkeit. Also was Techno...
Also soll ein Kulturfest.
Was Techno in der Musik ist, ist Flohmarkt auf... Nee. Doch. Harmonisch, melodisch und rhythmisch. Die größtmögliche Einfallslosigkeit. Und Flohmarkt, wenn dir gar nichts mehr einfällt, dann machst du einen Flohmarkt.
Es ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass die Leute davor in der Zeit viel Zeit hatten, ihre Keller auszumisten.
Völlig richtig. Man kann das ad hoc machen. Man kann das noch, wenn man nicht weiß, ob es überhaupt stattfindet, das kannst du noch eine Stunde vorher schnell machen. Komm, wir stellen den Scheiß auf den Gehweg. Das ist dem natürlich geschuldet. Insofern bin ich da auch nachsichtig. Ich möchte nur fürs nächste Jahr, dass die Leute sich ein bisschen mehr einfallen lassen, als eben einfach nur ihren Krempel vor die Tür zu stellen. Aber die Idee, bitteschön, mach das. Also dann haben wir schon die zweite.
Die haben da ganz engagierte Leute.
Wir leiern hier gerade die zweite Veranstaltung für den Kiez an. Udo organisiert ab nächstem Jahr den Kiez-Flohmarkt, den wir am besten 2 Wochen vor dem Baumscheibenfest machen, dann machen die Leute das nicht nochmal.
Es wird, so hoffe ich zumindest, wieder ein normales Baumscheibenfest nächstes Jahr stattfinden können. Keiner weiß das, wie alles so weitergeht in der Welt. Ihr habt da so ein bisschen einen Rhythmus, dass ihr den Termin eigentlich an die Sommerferien anpasst. Ne?
Richtig, normalerweise sind wir 2 Wochen nach den Berliner Sommerferien, damit die Leute Zeit haben, aus dem Urlaub erstmal wieder zurückzukommen, runterzukommen. Viele sind dann auch gestresst und wollen erstmal, jetzt habe ich 4 Wochen die Kinder um die Ohren gehabt und jetzt endlich können sie wieder in der Schule. Jetzt wird ja aber erstmal durchatmen und nicht gleich am nächsten Samstag schon wieder irgendwie was organisieren. Damit die diese 2 Wochen Luft haben, haben wir gesagt, okay, wir machen das 2 Wochen nach Ende der Sommerferien. Insofern ist es tatsächlich ein bisschen an den Schulkalender gekoppelt.
Sollte sich das Wochenende vielleicht schon mal ein bisschen, wie sagt man?
Das machen wir im
Kalender.
Also im nächsten Jahr wird es tatsächlich auch, so wir überhaupt was veranstalten dürfen, wird es tatsächlich dann wieder exakt 2 Wochen, also am Samstag, 2 Wochen nach dem Ende der Berliner Schulferien, ist dann das nächste Baumscheibenfest. Genau. Der Termin ist, glaube ich, der 21. August.
Okay.
Das steht auf der Homepage baumscheibenfest.de.
Genau.
Baumscheibenfest.de.
Genau. Oder bei uns dann.
Wir werden das auch verlinken. Olli,
unser Spezialist. Oder im Podcast.
Genau, da bleibt man auf dem Laufenden. Eventuell findet sogar das ganze Wochenende war das Stadtwahl. Die letzten Jahre war ja zum Beispiel, dass dann schon freitagsabends im Film gelaufen ist. Ne?
Richtig.
Mhm. Samstags war viel auf den Straßen los, bis den abends auch noch Musik und so weiter.
Den Sonntag hatten wir bisher ausgeklammert. Das haben wir dieses Jahr nur gemacht, weil wir das eigentlich koppeln wollten mit Spielstraßen. Mhm. Aber Treptow-Köpenick ist anscheinend nicht gewillt, ihren Job zu machen. Uns wurde keine Spielstraße genehmigt, was in allen anderen Bezirken kein Problem ist. In Treptow-Köpenick ist das anscheinend eine unüberwindbare Hürde, einfach mal drei Schilder hinzustellen und eine Straße mal zu sperren. Deswegen haben wir in der Boucherstraße dieses Jahr eine Demo angemeldet. Da blieb dir nichts anderes übrig. Da machen wir das nächstes Jahr vielleicht einfach im ganzen Kiez eine Demo anmelden.
Ja, bevor wir so zu der letzten Fragerunde kommen, da wird es um die nächsten 5 Jahre gehen, persönlich, für den Kiez, für die Welt. Bist du noch so nett und aus deiner schönen Musiksammlung spendest du etwas?
Ja, ich habe was raus.
Für unsere Quizfrage, die wir dann ganz zum Schluss stellen werden. Was hast du uns da rausgesucht?
Ja, was habe ich rausgesucht? Ein kleines Kind mit Löffel habe ich rausgesucht. Das ist nämlich das, was man findet auf dem Plattencover eines Albums von Herbert Grönemeyer. Das Album heißt Was muss, muss? Was muss, muss? Liebe Leute, was muss, muss? Best of Herbert Grönemeyer, Was muss, muss? Und das ist ein ziemlich umfängliches Ding. Das sind 2 CDs, eine DVD, noch eine Maxi-Single und Interview-CD und ich weiß gar nicht, was das alles ist. Da ist sogar noch hier für einen Computer irgendwie was mit dabei. Also es ist ein sehr umfängliches Ding mit Vinyl und CD und Stick. Also ein richtig amtliches Ding. Wann ist es erschienen? Es ist, glaube ich, schon ein bisschen...
Da checkst du einfach so, trotzdem du gar kein Westfale bist. Grönemeyer ist doch ein Westfale, oder? Und du als Rheinländer stehst aber auf ihn auch.
Ja, das können wir schon. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich schon als Jugendlicher ein großer Anhänger von Jürgen von Manger war. Vielen bekannt noch als Adolf Techtmeier. Angenehm, Techtmeier. Und das war so in den 70er Jahre, Junge, das kannst du dich nicht vorstellen. In den 70er Jahre gab das die Fernsehsendung mit Adolf Techtmeier, Techtmeiers Reisen. Und da ist er überall hingefahren, nach Italien und so, immer mit der Oma im Gepäck mit bei. Und ganz Deutschland hat angefangen zu mangern, so hat man das genannt. Weil der mit seinem Ruhrpott, und das fanden alle voll lustig, und habe dann überall angefangen rumzumangern. Und daher habe ich das wohl noch immer.
Also ja. Ihr könnt dann zum Abschluss noch, kriegt ihr eine Frage. Und wer sich dann als erstes meldet unter info@kunga-kiez-stories.de, sagen wir auch schon mal nachher, wer sich da als erstes meldet, kann dann diese tolle Platte geschenkt bekommen.
Genau.
Danke für den kleinen Preis.
Sehr gerne.
Und wir kommen so zu den nächsten 5 Jahren. Fangen wir mal mit dem Großen an. Was wünschst du dir so für die Welt für die nächsten 5 Jahre?
Das ist ein bisschen blöd. Ich habe meine Kristallkugel auf der Kirmes liegen lassen. Da steht das nämlich alles drin. Boah, das ist, glaube ich, jetzt eine sehr tiefschürfende Frage. Die kann ich nicht mit 2 Sätzen beantworten. Vielleicht schaffe ich es mit einem. Ich weiß es nicht. Ja. Okay, für mich persönlich muss ich sagen, Homeoffice ist das, was ich seit 20 Jahren mache. Insofern hat sich da für mich nichts geändert. Das kann auch gerne so weitergehen. Ich habe noch so ein bisschen den Plan, selber kabarettistisch tätig zu werden. Ich bin ja glücklicherweise seit 12 Jahren schon einer der Stammautoren der Sendung Querköpfe im Deutschlandfunk, wo ich Kabarettisten porträtiere in der Hauptsache. Also ich mache Kabarett.
Kann ich auch noch verlinken, Olli, ne?
Ich mache Kabarettmitschnitte von aktuellen Kabarettveranstaltungen und interviewe dann die entsprechenden Protagonisten und daraus strecke ich dann so eine 1-stündige Sendung zusammen. Die heißt Querköpfe, läuft jeden Mittwoch 21 Uhr am Deutschlandfunk. Zurück zur Werbung. Und ich habe selber natürlich über diese 12 Jahre Erfahrung, die ich mit Kabarett gesammelt habe, selber auch sehr viele Ideen entwickelt, eigene Texte angefangen zu schreiben und würde ganz gerne mal irgendwann auch mit eigenen Texten auf die Bühne gehen. Ich bin ein ziemlicher Bühnenschisser, deswegen... Das
geht man gar nicht.
Ja gut, hier ist auch jetzt keine Bühne. Hier kann man ja schneiden.
Ne? Aber ich kenne es nein.
Nein, hier wird gar nichts geschnitten.
Ich kenne es auch für mich kurz wieder Werbung. War das von Udos Kiez Quiz, der leider nicht mehr live stattfinden kann. Genau. Das ist schon was ganz anderes, wenn man da oben auf der Bühne
das
steht.
Das ist was ganz anderes.
Und live sprechen muss und im Fokus genau. der Leute ist.
Ich bin und meine Idee ist halt, dass ich das so ein bisschen mache wie... Hans-Dieter Hüsch, das schon vor 30 Jahren gemacht hat, der hat ja auch nur vorgelesen. Also ist eigentlich eine unglaubliche Frechheit. Mhm. Aber ich kann mir auch Texte, jedenfalls Texte, bei denen es auch auf Kommunikation mit dem Publikum ankommt, nicht auswendig merken. Mhm. Und deswegen würde ich einfach eigene Texte vorlesen und die immer mit kleinen Anekdoten abseits vom Text ein bisschen aufwerten, ab und zu auch mal ein Foto oder ein Bild an die Wand projizieren, wo man irgendwas Lustiges zu sagen kann. Also dass ich sozusagen selber...
Ja, und dann auch im Kiez, ne? Oder Kiez-Nazi erreichen. Ich glaube, da kommen einige hier aus dem Kiez.
Ich würde das hier anfangen wollen, das auf jeden Fall. Also nicht als erstes ins Tempodrom. Schon auch ins Tempodrom, aber das kann man dann später immer noch machen. Wenn der Kiez,
wer den Papst besiegt hat,
schafft das auch in die Kolle hier. Wenn der Kiez gesättigt ist, dann kann man die großen Deutschlandhalle... Ach, die gibt es ja gar nicht mehr. Nee, aber da war ich.
Aber vielleicht demnächst Flughafen wird einiges leer werden.
Ja, stimmt, da ist ein Platz.
Da wäre Platz. Ne?
Stimmt, ja. So ein Hangar.
Wenn es den wirklich gibt.
Ne? Genau, Kabarett im Hangar.
Kabarett im Hangar. Ja, schöne Idee. Ja, so
abschließend. Das würde ich gerne noch.
Die nächsten 5 Jahre so für den Kiez. Hast du da so Sachen, wo es
das
auch.
Das ja, dass ich, mir dass ich das erfüllt, was ich eben angesprochen habe, dass wir zur die höchste Baumscheibendichte der Welt haben. Die Welt ist nicht genug. Sean Connery ist gerade tot. Irgendeiner muss jetzt für ihn in die Bresche springen.
Also mache ich das? Alter, durch die Galaxis sollten wir vorkommen.
Unbedingt.
Der Kungakiez als.
Genau, die Welt ist nicht genug, aber wir können ja auch mit unserem Planeten anfangen. Ich wusste so, dass ich in diesem Jahr schon 58 Mal die Sonne umrundet habe. Hat auch nicht jeder. Hm?
58
Mal habe ich jetzt schon die Sonne umrundet, ja. Ja, und das schert sich ein Scheißdreck, das finde ich ein bisschen ärgerlich. Ja, das mein Wunsch sonst für den Zug, ja, der Kungakiez, der muss sich gar nicht groß ändern. Der soll sich einfach nur in aller Ruhe weiterentwickeln. Was wir hier nicht brauchen, sind irgendwelche Hedgefonds, Investoren, bla bla bla. Wir brauchen einen gründlichen Milieuschutz, der den Namen auch verdient hat, dass die Leute, die hier leben, auch hier leben bleiben können. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja. Gut, und vor allen Dingen wünschen wir euch alle da draußen, die uns zugehört haben, zuhören, dass ihr gesund bleibt, kommt gut durch diese schwierigen Zeiten. Und der Olli reckt den Finger in die Höhe und...
Wo kann man dich denn, also weil du ja immer noch beim Rundfunk arbeitest, oder? Wo kann man dich denn hören?
Man kann mich ab und an hören beim Deutschlandfunk. Das ist diese Sendung Querköpfe eben angesprochen.
Mittwochs
die läuft jeden Mittwoch 21 Uhr. Aber ich bin da auch nur alle 2 Monate mal zu hören. Ich hatte jetzt gerade Christoph Sieber habe ich porträtiert. Ich habe Friedemann Weise gerade porträtiert. Lennart Schilgen war letzte Woche, glaube ich. Und im Januar habe ich Jonas Greiner. Das sind in der Regel noch nicht so bekannte Kabarettisten. Gut, Sieber ist natürlich schon eine Hausnummer. Florian Schröder hatte ich im Januar. Und für die Leute, die Funk kennen, diesen ARD-Sender, ich hatte Schlecki Silberstein, der auch sehr viel für Extra 3 und solche Sender arbeitet. Den hatte ich, glaube ich, Ende letzten Jahres. Ja, das geht so querbeet. Das sind auch schon mal Leute bei, die eigentlich aus der Poetry-Slam-Szene kommen. Moritz Neumeier zum Beispiel, den habe ich porträtiert, der mittlerweile auch Fernsehauftritte hat, den kannte damals noch keiner. Till Reiners, mittlerweile auch in der Anstalt. Mit Sarah Bosetti habe ich öfter zu tun. Anni Hartmann, eine wunderbare Kabarettistin aus Köln, jetzt gerade umgezogen nach Kassel, habe ich porträtiert. Und ansonsten mache ich halt Musikbeiträge, die laufen entweder auch beim Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Kultur hatte ich jetzt am, was haben wir heute? Sonntag? Mhm. Vorgestern, Freitag, hatte ich die jüdische Band Schalosch als kleines Porträt. Und ansonsten bei SWR 2 oder einfach mal googeln, Luigi Lauer.
Da findet man,
irgendwas genau. Findet man.
Okay, gut, das ist schön. Jetzt müssen wir uns noch streiten um die Preisfrage, Olli.
Ja, also na, am besten Luigi entscheidet.
Luigi ist der Schiedsrichter. Wir haben bei, glaube ich, einen Vorschlag, damit genau. Man dieses wunderbare Album Was muss Best of Herbert Grönemeyer gewinnen kann.
Meine Frage wäre, deine erste Platte. Was war deine erste Platte?
Das wäre deine Frage und du bist ja der Schiedsrichter. Du entscheidest dann, ich vielleicht ein bisschen leichter. Ich sag, in welchem Jahr hat erstmalig hier im tollen Kungerkiez in Altreptow das Baumscheibenfest stattgefunden?
Was man aber auch weiß, unter bestimmten Umständen, ohne die Folge gehört zu haben.
Schwierig. Mhm. Luigi ist der Schiedsrichter und entscheidet sich für eine der beiden Fragen.
Und das muss ich, ja?
Mach mal.
Sonst müssen
der Olli und ich dieses senegalesische Ringen noch lernen
mir
und das so austragen, wie die Abschlussfrage ist.
Das wäre da auch eine schöne Frage. Dann müsst ihr jetzt darüber abstimmen, ob man das vielleicht nimmt. Wie heißt der Ringkampf in Senegal? Gleichlautend mit einer Musik. Einer sehr bekannten Musik in Senegal. Das wäre mein Vorschlag. Ansonsten fände ich das mit der ersten Platte ein bisschen besser, weil das mit dem ersten Baumscheibenfest, das ist ein Klick und dann hast du das.
Okay. Ich finde, der Gast ist König, Olli.
Ich finde auch.
Ne? Der Gast ist
König. Und die Frage sollte auch ein bisschen komplizierter sein, weil genau. Das ist echt ein schönes Geschenk.
So, bevor wir uns dann ganz verabschieden, wiederholt Luigi nochmal die Frage.
Also jetzt doch meine Frage.
Ja, deine Frage.
Okay, es gibt in Senegal einen Nationalsport, das ist Ringen. Und dieser Nationalsport hat einen bestimmten Namen. Und der ist identisch mit dem Namen der populärsten Musik in Senegal. Wird vor allem von der Volksgruppe der Wolof praktiziert. Wie heißt der Ringkampf, beziehungsweise wie heißt die dazugehörige Musik?
Wir haben drüber gesprochen, ungefähr bei Minute.
Also, die Antwort bitte an info@kugel-kids-stories.de und wir wünschen euch noch einen ganz schönen Tag, Abend oder wann immer ihr das hört und auf bald,
genau.
Euer
Olli
und Udo
und
Luigi, mach's gut, tschüss,
macht's gut,
ciao.